SRF 1 Forum.
Es ist kurz nach der Nacht. Die meisten, die uns jetzt zuhören, die haben Feierabend. Stellen wir uns mal vor, ihr und euer Chef haben heute beide gleich lang gearbeitet. Und gleich hat er am Abend 20-fache an Geld in seinem Lohnkessel. Ist das gerecht? Herzlich willkommen zum Abstimmungsforum auf SRF 1 und SRF 4 News. Wir diskutieren in den nächsten anderthalb Stunden die Vorlage 1:12. Eine Initiative der Jungsozialisten, die verlangt, dass niemand im gleichen Betrieb in einem Monat mehr verdient als ein anderer im ganzen Jahr. In 3 Wochen stimmen wir darüber ab. 1:12. Ist das das Ende der Abzocker und der Anfang eines gerechteren Lohnsystems? Oder ist es der Anfang eines staatlichen Lohndiktats und das Ende der liberalen Schweiz? Wir reden darüber mit Leuten aus der Wirtschaft, mit Kampagnenführern und mit Hörerinnen und Hörern hier im Studio. Ganz herzlich willkommen. Ich begrüße bei uns in der Sendung den David Roth. Er ist Präsident der JUSOS. Der hat die Vorlage lanciert. Die Gegner sagen, es sei nicht am Staat, den Unternehmer den Lohn zu diktieren. Seid ihr eine Art der Totengräber vom freien Unternehmertum, Herr Roth?
Ja, guten Abend miteinander. Ich glaube nicht. Unser Hauptziel, das ist, die Abzocker zu stoppen. Wir wollen, dass sich nicht mehr einzeln auf Kosten von allen anderen bereichert. Und ich glaube, das ist das Grundziel dieser Kampagne. Wir wollen einen Beitrag zur Lohngerechtigkeit machen. Wir wollen nicht, dass jemand wie Andrea Arcel bei der UBS 26 Millionen Franken bekommt, einfach damit er am ersten Tag arbeiten kann als Antrittsentschädigung. Wir wollen nicht, dass es Leute gibt wie der Brady Dugan, der 91 Millionen Franken in einem Jahr kassiert. Wir wollen, dass wir da wieder ein bisschen zurückkehren zum Erfolgsmodell. Und das ist eben nicht das, was die Schweiz stark gemacht hat, die Abzockerei, sondern die Schweiz stark gemacht hat, eine gewisse Bescheidenheit, aber auch vor allem die Leistungsbereitschaft der einzelnen Leute. Und auf die kommt es darauf an. Und das sind die, die im Gegensatz zum Herrn Dugan eben Zweiter gemacht haben in den letzten 10 Jahren.
Also das ist schon ganz schnell ganz ein Haufen Argumente gekommen, die wir dann sicher noch werden können vertiefen in den nächsten anderthalb Stunden. Ganz herzlich willkommen auch Hans-Ulrich Bigler, Direktor vom Schweizerischen Gewerbeverband. Ihr kämpft an vorderster Front gegen die Vorlage 1:12. Seid ihr eine Art der Ritter der Abzocker und Topmanager?
Guten Abend miteinander. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass sich die Stimmbürgerinnen und der Stimmbürger bei jeder Vorlage überlegt, was die Konsequenzen von dieser Vorlage sind. Und ich bin überzeugt, dass das Schweizer Volk von der Schlagwortpolitik von der JUSO wird wegschauen auf die echten Konsequenzen. Und die echten Konsequenzen von dieser Initiative sind, dass am Schluss Steuerausfälle drohen, AHV-Ausfälle drohen und dass letztlich der Mittelstand, junge Familien mit Kind, KMU, dass die Allgemeinheit muss die Löcher stopfen, die die Initiative losreisst. Lösen tut die Initiative kein einziges Problem. Und ich stelle fest, insbesondere die Frage von der Abzockerthematik haben wir am 3. März mit der Annahme von der Minderinitiative entschieden.
Nur Schlagwörter, David Roth.
Ja, der Herr Bigler muss jetzt da mit irgendwelchen Drohkulissen auffahren. Das können wir von der Abzockerkampagne tatsächlich bereits. Auch dort ist behauptet, es führe zu riesigen Schäden. De facto glaubt heute niemand mehr an das. Real hat Herr Bigler keine Antwort auf die Abzockerei. Er will, dass die Abzockerei weitergeht. Er verteidigt die Leute vom Paradeplatz. Und das ist die Rolle von Herrn Bigler heute und nichts anderes. Ansonsten müsste er jetzt mal endlich eine Lösung präsentieren für das Abzockerproblem. Und das ist eigentlich das, was wir darauf warten. Das Einzige, was sie möchten, ist, da hinkommen und sagen, es ist eigentlich kein Problem oder wir wollen nichts machen gegen das, sondern es soll so weitergehen. Und das ist ja eigentlich das Ding, dass sie sich.
Ist das, was ihr sagt, Herr Bigler? Soll es so weitergehen?
Nicht ich muss Lösungen bringen, sondern das Schweizer Volk muss entscheiden, wie die Lösung aussehen muss. Und am 3. März hat das Schweizer Volk entschieden, wir wollen das Aktionärsrecht stärken und die Aktionäre sollen entscheiden,
aber sie sind welches Lohnsystem
das letztlich in den Betrieben soll funktionieren. Und ihr geht vor, die spielen nach auf als Gerechtigkeitsapostel und geht vor, es gäbe eine Umverteilung von den hohen Löhnen zu den tiefen Löhnen. Ihr erzählt, der Kuchen bleibt gleich gross und die Tatsache wird sein, der Kuchen wird kleiner. Es gibt keine Umverteilung, das hat die Hofstudie Zürich klar aufzeigt. Hingegen kommen die Tieflohnbezüger massiv unter Druck. Sie werden nämlich letztlich weniger haben, als sie heute haben. Dank eurer 1:12-Initiative.
Ich würde jetzt gerne hier mal schnell reingehen. Man spürt, dass die Meinungen sind ganz an einem anderen Ort. Sie hocken auch vis-à-vis, das passt. Sie sind nicht auf der gleichen Seite, das ist ganz klar. Wir haben ganz viel schon gehört. Kopfstudie haben wir gehört, es gäbe weniger Steuereinnahmen etc. Das wollen wir alles dann noch verteufeln. Wir wollen schauen, was würde das überhaupt bewirken. Jetzt ist es so, die Schweizer Wirtschaft die besteht zu über 95% aus KMUs, aus kleinen und mittleren und Unternehmen. Und man sagt, sie sind eigentlich zurück gerade von unserer Wirtschaft. Und darum ist es so wichtig, dass Sie heute hier bei uns am Tisch sitzen. Ich begrüße ganz herzlich eine Unternehmerin und einen Unternehmer. Susanne Meyer, Inhaberin von einem Kosmetikinstitut von Luzern. Ihr habt 6 Angestellte. Herzlich willkommen. Was habt ihr in eurem Unternehmen für eine Lohnspanne, Frau Meyer?
Guten Abend miteinander. Wir sind ein Klein- und Mittelunternehmen in der Stadt Luzern und die Lohnspanne ist bei uns 1 zu 2.
1 zu 2. Und Ja. Gleich seid ihr gegen die Vorlage. Es betrifft mich ja eigentlich gar nicht. Warum denn?
Es betrifft mich nicht in dem Sinn von der Lohnspanne, aber es betrifft mich in Bezug auf den Aufwand, der auf mich zukommen wird. Und vor allem wird es mich betreffen, wie meine Mitarbeiter auf mehr Steuern, die sie werden müssen, zahlen müssen.
Also, ihr habt Angst vor mehr Bürokratie?
Das ist richtig, ja. Und das Diktat vom Staat.
Dass ihr nicht selber über die Löhne bestimmen könnt, sondern dass da jemand nachher sagt, wie das funktionieren soll.
Ja, wir haben so ein gutes Wirtschaftssystem bei uns in der Schweiz, dass wir da zu viel Risiko drin hineingehen.
Ich begrüße auch ganz herzlich den Thomas Gfeller. Er ist Geschäftsführer von Amarena AG, eine Schreinerei in Gasup bei Bern mit 8 Angestellten. Was seid ihr bei euch, Herr Gerber, für eine Lohnspanne?
Guten Abend miteinander. Die Lohnspanne bei uns in Amarena AG, das ist 1 zu 1,32.
Und ihr seid für die Vorlage? Warum?
Ich bin für die Vorlage. Ich denke einfach, wir haben in der Schweiz dermassen viele Leute, die sehr weit unten durch müssen. Also die sehr knappe Budget haben. Und auf der anderen Seite wissen gewisse Manager nicht mehr, wie sie noch tun wollen, wie viel dass sie noch fordern wollen. Und dort muss jetzt ein Riegel geschoben werden. Und ich finde auch, es gibt gar kein Argument, wieso das nicht so eingeführt werden soll.
Wie ist denn gesagt, die Manager haben angesprochen, spürt ihr das auch? Also ist es für euch als Unternehmer manchmal schon so, dass man wie alle ein bisschen in gleich Topf schießt, dass auch ihr in einem schlechten Licht dasteht?
Also sobald das Mensch Geschäftsführer ist, kommt man heute bald gesagt in ein schlechtes Licht. Und zwar habe ich von einem guten Kollegen vor einem Zeitli, hat er mich mal gefragt, also 1 zu 12. 1 zu 2 wäre ja gut. Aber 1 zu 12, ist das bei dir im Unternehmen, ist das ein Problem? Dann habe ich gesagt, ja, musst du dir mal vorstellen, mit was für Löhnen wir da arbeiten. Wir sind weit weg von dem. Das gibt ein paar 1'000 Leute in der Schweiz, die das könnte betreffen, aber sicher nicht das produzierende Gewerbe.
Also man hat sich wie überschätzt, man hat wie das Gefühl gehabt, ihr seid einer von diesen Grossverdiener.
Man hat einfach auch seit der Abzocker-Initiative hat man das Gefühl, alle die Geschäftsführer, die werden sie einfach absolut reich und die verdienen alle zusammen sowieso Millionen. Und das ist sicher nicht so.
Jetzt Frau Meyer, eben dir als Unternehmerin, jetzt ist es ja manchmal so, dass KMUs Mühe haben, dass sie von Banken einen Kredit bekommen, sie müssen gehen betteln und gleichzeitig sieht man, dass nachher die Manager bei diesen Banken wahnsinnig viel Salär beziehen. Stört euch das manchmal schon? Ist das so etwas, wo ihr findet, das ist irgendwie nicht richtig?
Es ist schon eine spezielle Ausgangslage. Doch wenn wir unsere Schweizer Unternehmer anschauen, was die auf die Beine stellen, ohne dass die Banken ihnen viel Geld gibt, tut es beweisen, dass sie das können und auch mit Unterstützungen von den Familien Geschäfte aufbauen von null und gute Geschäfte heranbringen. Und es braucht die Grossen wie uns Unternehmen, dass wir unsere Wirtschaft so haben können, wie wir sie heute haben.
Was meint ihr daheim, die uns jetzt zulassen, bringt die Vorlage 1 zu 12, bringt die ein gerechteres Lohnsystem oder ist es eben nicht Sache vom Staat, über die Löhne zu bestimmen? Kann man mit dieser Vorlage die Abzocker an die Leine nehmen oder schaden wir mit dem der Wirtschaft und damit uns allen? Schickt uns doch ein E-Mail mit eurer Meinung. Wir sind gespannt darauf an studio@srf1.ch studio@srf1.ch 1 zu 12 gerechte Löhne für alle. Wie beurteilt der Ethiker die Diskussion? Ich begrüße den Thomas Wallimann. Er ist Sozialethiker, leitet ad interim die Sozialethische Kommission von der Bischofskonferenz und leitet das Sozialinstitut von der katholischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Thomas Wallimann, um was geht es denn jetzt eigentlich in dieser Diskussion? Man hat schon ganz viel gehört. Geht es um Neid oder geht es um Gerechtigkeit?
Also auch von meiner Seite guten Abend miteinander. Wir sind ja schon mit drinnen. Und ich denke, es geht auch um Neid, aber es geht auch um Gerechtigkeit. Es ist relativ, soll ich sagen, aus einer ethischen Perspektive ein ziemlich sicheres Merkmal mit den Emotionen, wo die Diskussion geführt wird, dass es da letztlich um moralische Werte geht, die zur Debatte stehen. Und wie die meisten ja inzwischen auch sagen, und zwar sowohl auf der Befürworter- wie auf der Gegnerseite, es läuft etwas aus dem Ruder. Und das macht uns hässig, weil wir das irgendwo nicht richtig einordnen können. Jetzt, wenn wir das nur auf den Einzelmensch beziehen, also ich sage jetzt mal, wenn wir das quasi individualethisch anschauen, dann kann man das als Neid oder eben auf der anderen Seite auch als Gier-Debatte thematisieren. Dann bleiben wir aber eigentlich beim einzelnen Verhalten vom Einzelnen und dann geht es um Tugenden. Ich denke aber, es geht immer, wenn es um politische Fragen geht und insbesondere bei Gesetzesfragen und Abstimmungen, Verfassungsfragen, um Strukturen, also wie wollen wir das Zusammenleben regeln. Und dann geht es um eine sozialethische Frage und dort geht es um Gerechtigkeit. Das heisst, was ist gerecht, aber was gerecht ist, hängt wiederum von ganz anderen Sachen dann noch wieder ab.
Was der gerechte Lohn ist, über das würde ich dann gerne auch noch ein bisschen vertieft mit euch reden, Herr Wallimann. Ich würde jetzt gerne auch noch mal so ein bisschen rausgespüren, wie es denn unseren Hörerinnen und Hörern geht, die hier bei uns im Studio sind. Wie ist es denn bei Ihnen? Also wir haben jetzt so ein bisschen gehört, es geht um Gerechtigkeit. Ist das so etwas, was ihr wahrnehmt? Also seid ihr in eurem Gerechtigkeitsempfinden verletzt? Mein Kollege Felix Münger ist mit dem Mikrofon bewaffnet. Und du gehst auch mal durch die Reihe durch.
In diesen Reihen, die rund 25 Hörerinnen und Hörer von SRF 1 heute Abend zu uns ins SRF 1 Studio gekommen sind. Ich bin jetzt gerade beim Freddy Frey aus Zürich. Ja, wie geht es Ihnen? Wenn Sie hören, auf der einen Seite gibt es Menschen, die arbeiten, aber davon nicht leben können, die sogenannten Working Poor. Und auf der anderen Seite gibt es Manager, die Millionen Boni beziehen.
Ja, da wird es mir auch schlecht. Oder da gehe ich mit dem Herrn Roth einig. Und die Schlimmsten sind ja Banker und ihre Verwaltungsräte. Die verdienen ja tausendmal mehr. Die gehen 6 oder 10 Stunden und haben ein Monatssalär von einem Direktor. Das ist schlimm. Und heute lese ich gerade da im Blick Abend. CS streicht Banker den Gratis-Kaffee. Sie müssen für den Parkplatz zahlen. Direktion gratis, lebenslang. Das gibt mir zu denken.
Gut, vielleicht kommen jetzt ein bisschen mehr Lohn über die, die jetzt den Pausenkaffee zahlen müssen. Das wissen wir jetzt da nicht. Wir haben sehr viel Empörung jetzt bei Ihnen gespürt, Herr Frey. Dann gehen wir mal zum Nachbarn, zum Jörg Schmid, ebenfalls aus Zürich. Er ist pensionierter Zugführer bei der SBB. Haben Sie auch so einen heiligen Zahn wie Ihren Nachbarn?
Einen Sohn habe ich nicht, aber es macht mir schon ein bisschen zu denken, wenn so einen Dogen, der 90 Millionen abkassiert, der ist ja schliesslich auch nur ein Angestellter, dem gehört die Firma CS nicht. Das ist das, was mich stört. Das ist, eigentlich nur ein gewöhnlicher Angestellter von dieser Bank.
Wo Sie bei der SBB noch gearbeitet haben, wie ist es denn da reingegangen, das Vertrauen, dass die Chefs richtig verdienen? Oder haben Sie auch manchmal das Gefühl, die kommen eigentlich zu viel Salär über?
Das habe ich eigentlich nicht gehabt, weil dort ist es noch ein bisschen anders gelaufen noch früher. Dort war es ja noch keine AG gewesen. Das hat erst nachher gewechselt, wo die SBB zu einer AG gekommen ist. Da sind die Löhne auch aufgegangen.
Dann gehe ich mal noch einen Schritt weiter, und zwar zu der Ruth Siefrig aus Rüschlicken. Ja. Frau Siefrig, wie ist Ihre Gefühlslage, wenn Sie an die Lohnunterschiede, an die Lohnschere denken?
Also ich finde es auch ungerecht, die hohen Lohnbezüge. Aber ich denke einfach, mit der Initiative kann man nichts erreichen.
Da müssen wir dann nachher noch darüber diskutieren, was die Wirkung wäre möglicherweise von dieser Initiative. Dann ist der Martin Rieser da, er ist Teilzeitchauffeur, er ist Angestellter. Wie ist denn bei Ihnen so die Lohnverteilung im Unternehmen?
Oh, das kann ich nicht sagen. Ich bin zufrieden mit dem, was ich verdiene. Und ich denke, die Stimmung im Betrieb ist gut und das ist das, was für mich wichtig ist.
Und wie ist denn bei euch, diskutieren da beim Pausenkaffee manchmal auch über die wahnsinnigen Löhne, die hier Empörung auslösen?
Wir haben schwerwiegendere Themen zum Besprechen als das.
Also, da gibt es ganz eine andere Gewichtung als das, was vorher bei anderen Hörerinnen und Hörern gehört haben.
Aber doch am Anfang eben eine Empörung, die da war. Mein Kollege hat gesagt, der heilige Zorn. Da ist natürlich jetzt so eine Frage. Ja, wäre es denn anders, wenn jetzt eben das Verhältnis 1 zu 12 ist? Und dann nehmen Sie mich jetzt wunder, David Roth, Präsident von der JUSO Schweiz. Wieso eigentlich genau 1 zu 12? Es könnte ja auch 1 zu 13, 1 zu 10, 1 zu 17, irgendetwas sein.
Ich glaube, die zentrale Frage ist, oder, was ist ein ungerechter Lohn in dieser
Beziehung? Warum jetzt 1:12 ist es,
dass niemand pro Monat mehr verdient, als ein tiefst bezahlte Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin pro Jahr.
Ich glaube, also man kann einfach so ein, kommunizieren.
Darum. Das ist, glaube ich, auch etwas, was im Rahmen von gesunden Menschenverstand noch ist. Oder? Also irgendein Lohnverhältnis, das wir bei einer Credit Suisse haben, von 1:1820, das entbehrt einfach jedem gesunden Menschenverstand. Und bei 1:12, glaube ich, das ist etwas, was nachvollziehbar ist, wo auch irgendwo noch in einem Rahmen innen ist. Auch wenn es weit über dem ist, was wir noch vor 30 Jahren hatten.
Ist es denn jetzt 1:12 oder 1:20? Man hätte ja auch schon lesen, ja gut, man tut es ja auf Stundenlohn abbrechen, auf Stundenbasis. Und wenn jetzt halt ein CEO viel mehr arbeitet als ein Angestellter, dann ist es dann auf das Jahr ausgerechnet halt vielleicht gleich etwa ein Verhältnis 1:20.
Also selbstverständlich, das ist, man sich vorstellen, wenn sie Teilzeitangestellte haben, etwa 50% arbeiten, dann können sie natürlich nicht das als tiefste und dann müssen sie von dort aus 12-mal rechnen, oder? Also dann haben sie dort 1:24. Ich glaube, das ist wie völlig logisch, oder? Dass sie da, oder wenn jetzt etwa 10% angestellt werden, wäre die Spanne extrem klein. Und von dem her müssen sie natürlich auf die Stunden gehen. Ja,
klar. Also pro Jahr vielleicht 1:20 würde auch noch drinnen liegen.
Also es ist auf die Stunden gerechnet immer noch 1:12, von dem ändert sich gar nichts.
Hans-Ulrich Bigler, oberster Gewerbler in unserem Land, man hat im Sommer eine Studie gezeigt, dass die Vorlage, wenn sie 1:20 wäre gewesen, vielleicht wäre durchgekommen. Seid ihr froh, dass die USO nicht 1:20 hat genommen?
Letztlich zeigt es das Votum von Herrn Roth vor allem eins. Sie wissen selber nicht ganz genau, was sie wollen. Einmal reden sie von 1:12 und einmal reden sie von 1:20, einmal reden sie von Monatslöhnen und einmal reden sie von Stundenlöhnen. Für mich ist etwas anderes zentral.
Aber seid ihr froh, ist es nicht 1:20?
Ich finde so oder so, Diskussion um eine Lohnspanne in einem Gesetz als nicht zielführend, weil es löst kein einziges Problem. Es führt im Gegenteil einfach zu mehr Bürokratie der Firmen. Frau Meier hat darauf hingewiesen, was das für ihren Betrieb heisst. Gerade KMU leiden unter der Bürokratie, auf diesen ewig grossen Aufwänden und Administrationskosten. Und jetzt kommt hier eine neue Vorlage, und wo letztlich man eigentlich auch nicht ganz genau weiss, wie das man es dann umsetzen
will. Über das würde ich gerne Löffel noch reden. Ja.
Ja, das werde ich nur noch schnell anführen. Oder? Wir sind hier in der Stadt Zürich. Die Stadtpräsidentin SP, Frau Mauch, hat gesagt, sie
stimmt sind gegen die Initiative. Das müssen
Sie
jetzt nicht einfach
mal gegen die Initiative,
Frau Mauch,
weil sie nämlich feststellt, dass es zu Ausfällen
kommt. Frau Mauch ist jetzt ja nicht da. Von dem her, sagen wir aber noch...
Sie müssen doch jetzt nicht Unwort im Radio erzählen,
wo sie wissen, dass sie nicht stimmen. Ich würde noch gerne Herr Bigler fragen, gäbe es denn, Herr Bigler, eine Lohnspanne, wo der findet, mal, das wäre gut, das nehmen wir.
Es gibt keine Lohnspannen, die man in einem Gesetz festschreiben soll. Es gibt Lohnspannen, die in den Betrieben diskutiert werden, selbstverständlich. Da gibt es nämlich eine bestimmte Lohnpolitik. Und das soll die Eigentümer festlegen, wie das sie das haben wollen. Das sieht in einem KMU ganz anders aus, von Branche zu Branche. Das sieht zwischen einem kleinen und einem grossen aus. Ich glaube, das ist ja gerade der Erfolg von unserer Schweizer Wirtschaft. Darum haben wir Vollbeschäftigung und darum haben unsere Jugendlichen Perspektiven, wo man sich Sozialpartnerschaft
also 1:250 ist auch noch okay.
Sozialpartnerschaftlich tut Verständigung in den Betrieben und auf der Betriebsebene über Gesamtarbeitsverträge die Lösungen sucht. Und dort kann man auch über die Spannen diskutieren.
Herr Bigler, 1:250, das wäre für euch in diesem Fall würde auch noch drinnen liegen.
Ihr wollt mich jetzt einfach in die Versuchung führen, sich nach einer Zahl sagen.
Sie müssen dann mal ganz sagen, deutlich.
Wartet jetzt schnell, Rot, jetzt nimmt es mich wunder, was ihr sagt.
Die Diskussion von der Lohnspanne ist eine betriebsindividuelle und es gibt keine allgemeingültige Regel, die man jetzt in Form von einem Gesetz festschreiben kann.
Gibt es denn aber einen gerechten Lohn? Oder das hört man ja gegen. Das wäre ja eigentlich das Ziel, einen gerechten Lohn. Ich würde das gerne mit unserer Runde hier diskutieren, aber zuerst auch noch mal die Frage unseren Hörerinnen und Hörern geben, die hier ins Studio gekommen sind nach Zürich. Felix Münger.
Und ich stehe jetzt gerade bei der Nora zu, gut 20 Landschaftsgärtnerin aus Zürich. Nora, sagen Sie mal, wie viel verdienen Sie jetzt so pro Monat als Landschaftsgärtnerin?
Für 100% sind das 4'000 Franken im Monat.
Also brutto?
Brutto. Für eine normale Ausbildung sind es 4'000 Franken, ja.
Wie viel wird Ihnen denn jetzt ausgezahlt, wenn Sie 4'000 Franken brutto verdienen?
Das schaue ich mir gar nicht so genau an, weil es immer wieder so viele Abzüge hat, dann hat man dort noch Überstunden und so. Schlussendlich sind es irgendwie 3'500 oder so, je nachdem.
Finden Sie den Lohn gerecht?
Es ist noch schwierig, weil an sich, ich bin den ganzen Tag draußen. Ich weiss nicht, wie viele von diesen Leuten, die da zuhören, wirklich jeden Tag. Heute wird es wieder weniger schönes Wetter, es wird wieder kälter. Es ist ein harter Beruf. Ich finde es an sich nicht gerecht. Nein, eigentlich kann man es wirklich so sagen, weil es hat vielleicht andere Anforderungen. Natürlich, ich habe nicht so einen Stress wegen einem Manager, aber schlussendlich, eben, es ist kalt, es ist streng, viele Leute haben nachher Probleme mit dem Rücken und so weiter. Und von dem her finde ich es nicht gerecht, nein, weil schlussendlich, Ende Monat muss gleich jeder von uns auch können die Miete zahlen, das Essen zahlen, Familie zahlen und so weiter. Drum
also bei Wind und Wetter draußen ein Knochenjob. Zu Abend sind Sie fix und fertig?
Ja, eigentlich schon. Man sieht jetzt wieder schon wieder einen roten Kopf. Kaum ist sie so kalt. Ja.
Wie viel müssten Sie haben, dass Sie finden, das ist jetzt einigermaßen gerecht?
Ich würde sagen, etwa 1'000 Franken mehr im Monat, dann wäre es schon mal einfacher.
Also 5'000, wie viel verdient der Chef? Wissen Sie das?
Nicht so verrückt viel mehr. Ich weiss es nicht genau, aber es ist allgemein im Gartenbau der Lohn schlecht. Das ist so.
Neben der Nora sitzt der Christian Joss. Er ist Elektroniker aus Dietikon im Kanton Zürich. Was ist für Sie ein gerechter Lohn, Herr Joss?
Für mich ist ein gerechter Lohn, dass jede Person ihren Lebensunterhalt decken kann, nicht nur an und nicht muss zum Beispiel einen zweiten Job annehmen, dass ein sogenannter Working Poor wird.
Also das muss Nora ja auch nicht. Also ja, ist der Lohn in dem Fall
so ein gerechter Lohn bei ihr, weil man wirklich körperlich harte Arbeit hat, bei mindestens 5'000 für eine gelehrte Berufsfrau ist ein Minimum. Und ich kann einfach nur sagen, es ist vor allem mit 1-12-Initiativen wichtig zu tun können. Es gibt immer noch Branchen und Betriebe, die haben keine Gesamtarbeitsverträge, wo man die Löhne auf der Basis von der Sozialpartnerschaft kann regeln kann. Und darum brauchen wir wenigstens eine Bandbreite jetzt über das Gesetz. Und schade ist, haben wir nicht überall, in allen Branchen, Gesamtarbeitsverträge.
Das ist natürlich dann noch wieder eine andere Diskussion, die Sie jetzt hier auftun, Herr Joss. Ich gehe mal einen Schritt weiter, und zwar zum Georges Chegula aus Oberrieden. Er ist pensionierter Bankangestellter. Und Banker, die sind ja immer so ein bisschen die, die angeschossen werden, sie verdienen zu viel. Haben Sie, Herr Chegula, zu viel verdient?
Ich habe nicht zu viel verdient, ich habe aber auch nicht zu wenig verdient.
Wie viel?
Ja, also ich kann Ihnen sagen, ich habe 6'500 Franken verdient am Schluss, 13 Mal in der CS. Das war im 1997, als ich pensioniert war. Das war ein schöner Lohn, aber ich musste auch etliches dafür leisten.
Aber wenn Sie jetzt so die Empörung, die wir ja schon gehört haben, gegenüber den Bankern hören, was geht Ihnen da durch den Kopf als ehemaliger Banker?
Ich finde es einfach ungerecht, dass die Schere so weit offen ist. Eine Putzfrau verdient etwa 3'500 und der Dugan, das wissen wir, die Zahlen muss ich nicht weiter erzählen, es ist einfach ungerecht. Und ich will also, wir können denen einfach das Handwerk nicht legen.
Das Problem ist einfach, was ist ein gerechter Lohn? Da sind wir im Moment am Diskutieren. Ich gehe mal zur Nachbarin vom Herrn Chegula, und zwar zu der Lydia Beck. Auch sie ist eine Bankangestellte, eine ehemalige. Sie ist früher pensioniert aus Zürich. Was ist ein gerechter Lohn?
Also das kommt wirklich darauf an, was derjenige jetzt, wenn man jetzt bankenspezifisch redet, macht. Und was
also Verantwortung.
Was für eine Verantwortung er hat. Ich bin zum Beispiel früher immer vom CEO die Assistentin gewesen. Ich habe erst die letzten 9 Jahre Logistik gemacht und ich habe immer sehr gut verdient. Aber man muss auch sehen, was die Leute gelernt haben. Also 7 Sprachen habe ich mit Japanisch. Und die Erfahrung muss irgendwie auch, also die Leute, ich meine, es kommt darauf an, wir sind hier nicht am Coupon zählen, oder?
Also wir haben einen ganzen Haufen Kriterien gehört, also da geht es mal um die körperliche Anstrengung, Wind und Wetter, wir haben gehört Ausbildung, es geht um Dienstalter, es geht auch um branchenspezifische Lohnsysteme wahrscheinlich. Ich glaube, da hat das Podium eine schwierige Aufgabe jetzt vor sich, das auszuloten.
Wir haben zum Glück einen Ethiker am Tisch. Er hat ganz gespannt zugeschaut, der Thomas Wallimann, Sozialethiker. Wir haben jetzt ganz viele so Stichworte gehört. Herr Wallimann, was ist denn eurer Meinung nach ein gerechter Lohn?
Also ich denke, es ist für
zuerst zum Allgemeinen. Es ist ziemlich typisch, dass in derartigen Fragen am Schluss zu der Ethik gegangen wird. Das ist gängig, oder? Weil, und ich sage manchmal, und ich sage das auch da, sie finden immer einen Ethiker, der ihnen sagt, das, was sie gerne hören möchten, sei das Richtige. Das ist an und für sich keine Kunst. Und das zeigt aber eine gesamtgesellschaftliche Problematik auf, nämlich, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo sehr viele Wertvorstellungen auf nächstem Raum nebeneinander leben und durch das eben auch sehr unterschiedliche Gerechtigkeitsvorstellungen. Was jetzt eben gerecht ist. Man kann sagen, historisch gesehen kommt die Frage vom gerechten Lohn auf im Zusammenhang mit dem Kapitalismus und mit der Industrialisierung. Und zwar dort mit der Wahrnehmung, dass Menschen nicht mehr als Menschen in der Arbeit wahrgenommen werden, sondern als Mittel zum Zweck, sei es zur Kapitalanhäufung oder sei es zur Gewinnsteigerung benutzt werden. Und dort fängt die Diskussion an und dann sagt man, ein gerechter Lohn ist ein Lohn, der einem Menschen Möglichkeit gibt, dass er leben kann. Und das hat immer geheißen, dass er eine Familie führen kann. Also die erste Diskussion um den gerechten Lohn heisst, der Lohn von einem Einkommen muss reichen, um eine Familie zu finanzieren. Und das heisst letztendlich, bei einem gerechten Lohn muss der Mensch als Mensch im Zentrum stehen. Und jetzt ist die Frage, ob das nur in der heutigen Diskussion, ob jetzt das nur eine monetäre Sache ist, also ob das nur Geld ist, oder ob dazu zum Beispiel eben auch Freizeit gehört oder Arbeitszeitgestaltung selber etc., wird einem Kleider gezahlt etc. Also das sind so Faktoren, die eben das auch noch ausmachen, nebst dem frei verfügbaren Einkommen am Schluss.
Also da hat eine gewisse CEO sehr viele Kinder daheim, oder? Wenn sie müssen eine Familie ernähren mit ihrem Einkommen.
Sie tun es manchmal so, aber sie nehmen dann nachher, wenn es heiss wird, die Verantwortung nicht mehr wahr.
Herr Bigler.
Ich bin überrascht, dass ein Sozialethiker das Gerechtigkeitsproblem ausschließlich auf die Lohnfrage reduziert und nur über Zahlen redet. Das ist natürlich Strategie der Jungsozialisten für ihre Initiative. Da wird nur über den Lohn geredet. Ich stelle fest, in dieser Gesellschaft gibt es Gott sei Dank ein hervorragendes, gutes, basiertes Verständnis in Bezug auf gesellschaftliche Solidarität. Und die geht weit über die Frage raus, was ist der tiefste und der höchste Lohn, sondern es gibt eine gesellschaftspolitische Realität, wo zum Beispiel bei der Altersvorsorge sagt, jeder Bürger, jede Bürgerin bekommt die gleiche Maximalrente, unabhängig davon, wie viel das sie einzahlt hat. Einer, der aber 1 Million verdient, zahlt massgeblich mehr ein als jemand, der 40.000, 50.000 Franken verdient. Das ist für mich eine Solidaritätshandlung in der Gesellschaft. Und damit müssten wir eben über einen anderen Begriff diskutieren. Wir müssten uns nämlich die Frage stellen, wie ist die Einkommensverteilung in dieser Gesellschaft? Auf die kommt es drauf an. Und die Einkommensverteilung, das könnt ihr im Abstimmungsbüchlein nachlesen, die ist gemäss Bundesrat in den letzten 10 Jahren sogar noch besser, noch günstiger in der Verteilung geworden als vorher. Also von dort her haben wir eine sehr solidarische Gesellschaft, gesamtgesellschaftspolitisch gesehen, wo eben die Einkommen gerecht verteilt sind.
Und gleich die Obersten, die haben überdurchschnittlich zugenommen.
Es ist einfach falsch, wenn man es emotionalisieren und wenn man von einer Lohnschere redet. Entscheidend ist die Einkommenssituation der Haushalte und wie dass die Verteilung untereinander ist. Und Umverteilungsaspekte gibt es bei den Steuern, gibt es bei der Arbeitslosenversicherung, gibt es bei der AHV. Also jemand, der mehr verdient, muss entsprechend auch mehr ans Allgemeinwohl herzahlen. Das ist so in unserer Gesetzgebung, Gott sei Dank, eingebaut.
David Roth von der JUSO, der hat den Finger in die Luft gehabt.
Schauen Sie, der Herr Bigler kann die Statistik hin und her drehen, wie er will. Aber es ist doch real, wenn man schaut, dass wir in den 80er Jahren ein Lohnverhältnis bei den 100 grössten Unternehmen von 1 zu 6 hatten, in den 90er immer noch bei 1 zu 13 und jetzt 2011, haben wir 1 zu 43, da kann man doch nicht noch behaupten, die Schweizer sind noch gerechter
geworden. Gut, aber das ist jetzt und Zahl und
wir sind dann lange vorbei, ich will Ihnen eine Zahl sagen. Wenn die 300 Topverdiener, wenn sie dort in einem Rahmen von 1 zu 12 wären und das Geld frei wurde, dann hätten sie genug Geld, um allen 340'000 Leuten, die jetzt unter 4'000 Franken arbeiten, diesen 4'000 Franken zu zahlen. Und das sind die Dimensionen von der Ungerechtigkeit, die man darin redet.
Susanne Meyer, ich würde jetzt gerne mal zu euch kommen. Ihr seid Unternehmerin, ihr seid eine Gegnerin von dieser Vorlage, wir haben von diesem gerechten Lohn gehabt. Wenn ihr jetzt jemanden einstellt und einen Lohn bestimmt, wie macht ihr das? Also wann ist denn für euch jemand richtig entlöhnt?
Zuallererst schaue ich einmal, was bringt die Mitarbeiterin mit? Wie alt ist sie? Was hat sie für Erfahrung? Was ist im Moment auf dem Markt? Was wird bezahlt? Wie viel kann ich ihr zahlen? Und aus dem heraus gibt es dann den Lohn.
Und wenn kommt jemand ein bisschen mehr über, tut er manchmal schon einen Bonus verteilen?
Wir sind jetzt mit der ganzen Firma in Leipzig an der Weltmeisterschaft, als zum Schauen, wie das Berufskosmetiker in einer Meisterschaft arbeitet. Das haben sie bekommen dieses Jahr. Sie haben den 13. Monatslohn, ich weiß aber doch einen Bonus reden. Sie haben die Uniform gestellt, die sie im Geschäft waschen können. Sie glätten sie einfach daheim. Das sind so die Sachen, die sie dazu bekommen.
Wie ist das bei euch, als auch mit eurer Schreinerei, Herr Gerber? Erlebt ihr, dass das ist der Lohn ein Motivator? Also könnt ihr jemanden über einen Lohn motivieren? Schafft jemand, der mehr verdient, besser?
Das ist nicht zwingend so. Ich glaube, der Lohn ist nicht ein wahnsinniger Motivator, weil sonst ist das sehr kurzfristig. Weil jemand, der heuer mehr Lohn bekommt, will dann nächstes Jahr auch wieder, weil er hat sich dem Jahr schon daran gewonnen. Und wenn das die einzige Motivation ist, zum Arbeiten, dann ist das eigentlich ein bisschen wenig. Ich denke, bei uns, was in unserer Branche sehr gut ist und sehr gut funktioniert, und das sind ja die meisten Branchen so, die im Gewerbeverband zusammengeschlossen sind, das ist, dass wir starke Gesamtarbeitsverträge haben. Weil sonst gibt es eigentlich den Werkplatz der Schweiz in dieser Art nicht mehr, wenn man das nicht hätte. Wir fixieren Minimallöhne. Es sind sehr viele Sachen, sind dort eigentlich fixiert, wie einen 13. Monatslohn, wie viele Ferien und.
Aber dann könnte man ja sagen, die Sozialpartnerschaft funktioniert. Warum wollt ihr es denn ändern?
Ja, das staune ich eigentlich jetzt gleich gerade ein bisschen über Herr Bigler seine Aussagen, wenn man doch sieht, dass eigentlich das Gewerbe sehr gut organisiert ist. Wieso will er da die 1-zu-12-Initiative so torpedieren, was ich da bis jetzt gehört habe? Und ich meine, er vertritt ja schlussendlich auch Plätze weit mehr, weil ich bin Mitglied vom Gewerbe, also die Amarena AG
ist Mitglied vom Gewerbe. Das würde ich gerne sagen, weil ich eben genau will, dass die hervorragende Situation, die ihr jetzt beschrieben habt, dass die behalten wird. Im Moment, wo die 1-zu-12-Initiative kommt, wird sie ins Gesetz hineingeschrieben und ihr habt für die Schreinermeisterbranche keine Möglichkeit mehr, das individuelle Paket unter den Sozialpartnern auszuhandeln, weil ihr eine sture, starre, gesetzliche Vorgabe. Und es geht eben in einer Sozialpartnerschaft nicht nur mal um, ihr habt es gesagt, es geht um Arbeitszeit, es geht um Ferien, es geht um das Arbeitszeitmodell und so weiter. Und das muss auf sozialpartnerschaftlicher Ebene möglich sein, weil auf dieser Basis haben wir unser Erfolgsmodell, unsere Vollbeschäftigung, unsere Lehrlingsausbildung können aufbauen. Und das ist das, was Wohlstand gibt und vor allem auch Beschäftigung für das ganze Land. Das ist mir ganz wichtig, die Arbeitsplätze.
Tut ihr die Sozialpartnerschaft schwächen, David Roth, mit eurer Vorlage?
Ich glaube überhaupt nicht. Wir definieren eine Bandbreite. Es muss niemand, muss zwölffach zahlen können, auch ganze Haufen nicht. Und wir definieren nicht, was das der Lohn effektiv soll sein. Das ist weiterhin Aufgabe der Sozialpartner. Es geht, glaube ich, wirklich nur darum, um die Exzesse, die wir feststellen, die alle feststellen unterdessen, ausser der Herr Bigler, der immer noch nicht antworten über das, über die Abzockerei schlimm findet oder nicht. Aber sonst haben, glaube ich, alle das Gefühl, dass dort irgendwo ein Verhältnis zum gesunden Menschenverstand verloren gegangen ist. Wir wollen nicht, irgendalles durchregulieren oder so. Es geht um eine Bandbreite.
Das ist die Sendung Forum auf SRF 1 und SRF 4 News. Ihr könnt von daheim aus mitdiskutieren, und zwar via E-Mail. Schickt uns eure Meinung. Ist die Vorlage von der JUSO, ist das der richtige Weg für gerechtere Löhne oder ist es jetzt massiver Eingriff in unsere Wirtschaft? Ihr könnt uns ein Mail schicken an studio@srf1.ch. studio@srf1.ch. Ja, wen betrifft es denn überhaupt? Also, wer hätte in der Schweiz überhaupt eine größere Lohnspanne als 1-zu-12? Genau das hat die Konjunkturforschungsstelle KOF von ETH Zürich untersucht. Und ich habe mit Michael Siegenthaler geredet. Er hat den Bericht gemacht und ich habe ihn gefragt, wie viele Unternehmen sind denn eigentlich von 1-zu-12, wären da betroffen? Jetzt schaue ich meine Kollegin im Studio an, Regi Sager, wo mir jetzt das freundlicherweise gerade einspielt. Merci vielmals.
Also gemäss den Daten von der Lohnstrukturerhebung 2010, die vom Bundesamt für Statistik erhoben worden sind, betrifft die 1-zu-12-Initiative 1,5% von allen Unternehmen in der Schweiz. Also es sind etwa 1100 bis 1400 Unternehmen, die effektiv eine Lohnspanne haben, die mehr als 1-zu-12 ist.
Und wie viele Mitarbeiter arbeiten bei diesen Firmen?
Ja, also es sind natürlich möglich, relativ grosse Unternehmen und entsprechend ist etwa jeder siebte beschäftigt in der Schweiz arbeitet in einem Unternehmen, das betroffen wäre von dieser Initiative.
Aus welchen Branchen sind diese Unternehmen?
Es sind hauptsächlich einerseits Finanz- und Versicherungswesen, das stark betroffen ist, aber auch der Gross- und der Detailhandel ist betroffen von dieser Initiative und nachher weiter auch Unternehmensberatungen oder sogar das Gesundheitswesen, wo wahrscheinlich gewisse Topverdiener, gewisse Chefärzte ein bisschen mehr verdienen als 12-mal mehr als zum Beispiel das Reinigungspersonal. Es betrifft aber natürlich auch gewisse grosse Industriefirmen.
Ihr habt die Zahlen auch rückblickend angeschaut, die letzten 10 Jahre. Was kann man da sagen? Wie hat sich da die Lohnspanne entwickelt in der Schweiz?
Also die Daten zeigen, und das entspricht eigentlich auch den meisten anderen Untersuchungen zur Lohnungleichheit in der Schweiz, dass die Lohnspanne in Tendenz eher am Zunehmen ist. Also seit 2002 sieht man doch eine Zunahme von den Unternehmen, wo zum Beispiel die Lohnspanne grösser ist als 1:6. Und insbesondere sieht man aber auch, dass wirklich am oberen Ende von der Lohnverteilung, dass dort die Lohnungleichheit am Zunehmen ist. Und aus wissenschaftlicher Sicht ist auch nicht so ganz klar, was da zugrund liegt, was da die Ursache dafür ist.
Also das heisst, es gibt immer mehr Topverdiener?
Es gibt immer mehr Topverdiener, die eben gerade die obersten 1% von der Verteilung, die einen grossen Teil vom zusätzlichen Wirtschaftswachstum an sich eignen, wenn man so will.
Also wir haben es jetzt gehört, Hans-Ulrich Bigler, es betrifft rund 1000 Unternehmen. Die meisten KMUs und die hier bei uns am Tisch sind, die betrifft es ja eigentlich nicht. Ich würde jetzt gleich gerne noch mal von euch hören, ihr als obersten Gewerbler, als Direktor vom Schweizerischen Gewerbeverband. Wieso engagiert ihr euch so in dieser Vorlage?
Ja, das ist natürlich absolut korrekt, dass von der Anzahl Firmen her sehr wenige davon betroffen sind. Es geht aber nicht um die Frage, wie viele Firmen sind betroffen, sondern die Frage, die wir uns müssen stellen ist, was sind die Folgen, was sind die Konsequenzen von dieser Initiativen. Und die Folgen sind die, dass wir würden gemäss Initiative irgendwo, wir wollen es jetzt nicht lang streiten, zwischen 500-600'000 Franken würde der oberste Lohn deckeln. Das spielt eigentlich gar nicht so eine Rolle. Entscheidend ist, heute zahlen 10% von den Steuerzahler 80%. 10% von den Steuerzahler, 80% von den Bundessteuern. Und wenn wir jetzt den Lohn oben absetzen und deckeln, dann heisst das, wir haben einfach Steuerverlust. Und Herr Roth, wir wollen uns auch nicht darüber streiten, mit welchem Szenario und wie viele Milliarden das sind. Es ist klar, es gibt ein Milliardenloch. Und nun ist doch die Frage, wer muss es decken? Und dann habe ich etwas dagegen, dass junge Familien mit Kind, dass die Lohnbezüger, dass vor allem meine KMU, nachher zur Kasse gebeten werden und die Steuerlöcher müssen decken, weil die Ausfälle, die Steuerausfälle, können wir schlicht nicht leisten. Das muss wieder irgendwo reinkommen. Insofern haben wir eine riesige Betroffenheit vom ganzen Land, nicht nur von wenigen Kreisen, tatsächlich vom ganzen Land. Und es zeichnet sich ab, dass wir einen Schaden haben, wegen Steuerausfällen, wegen AHV-Ausfällen und auch wegen weniger Arbeitslosenkasseneinnahmen.
Der Unternehmer, der Herr Gerber, hat sich zu Wort gemeldet. Er ist gegen die Vorlage.
Genau.
Er ist für die Vorlage, excuse.
Ich bin für die Vorlage, genau. Ich staune eigentlich immer ab dem Argument. Das ist wirklich, da heisst immer sofort, die zahlen ja, wenn jemand 20 Millionen verdienen, zahlt dann einen Haufen Bundessteuer. Und das sind dann nicht Gemeindesteuer, und es sind auch nicht Staatssteuer, es sind Bundessteuer, die wir da davor reden.
Und das kommt dann noch dazu.
Das kommt noch dazu, genau. Und was mich eigentlich noch würde interessieren, wenn jetzt jemand nur noch 600'000 Lohn einem Manager muss zahlen, anstatt 20 Millionen, würde ja das heissen, der Betrieb würde 19,4 Millionen mehr Betriebsgewinn machen. Und der Betrieb würde ja das dann auch versteuern. Also geht ja die Logik eigentlich gar nicht auf.
Also das hat der KOF auch ausgerechnet, das wären etwa 1,5 Milliarden Franken, oder, die da würden frei werden, wenn man jetzt eben den Lohn würde deckeln und die Lohnsumme werden dann wie frei. Was mit denen aber passiert, da hat der KOF keine Aussagen darüber gemacht, das weiss man schlicht nicht.
Das ist ja genau das. Oder? Der Herr Bigler tut jetzt da so, als ob das Geld einfach würde irgendwo verschwinden und dass das nachher irgendwie vorhanden wäre. Aber jetzt ganz egal, wo das Geld hingeht, das kann sein, dass das in einem Unternehmen bleibt, wieder investiert wird, zusätzliche Wertschöpfung auch gibt. Es kann sein, dass es auch bei den Täuferinnen eben kommt, dass endlich wieder die Umverteilung auch gibt. Aber ich möchte Ihnen noch das Beispiel vom Kanton Luzern sagen, wenn wir bei diesen Ausfällen sind. Der Kanton Luzern hat jetzt errechnet, wir debattieren darüber nächsten Montag und hat 9 Millionen Ausfälle errechnet. Ich sage Ihnen, was wir in einem Monat werden debattieren im Kantonsrat von Luzern. Und das sind die Ausfälle, die wir hatten wegen Unternehmenssteuersenkung, wegen Steuergeschenken an die Reichen. Und jetzt sind wir an einem Sparpaket dran, das uns 120 Millionen wird kosten und an einer Steuererhöhung für die ganzen
Normalverdienenden. Also das sind 9 Millionen für euch das Nasenwasser?
9 Millionen ist ganz ein Haufen Geld. Und das ist nicht wegzudiskutieren. Die Kopfkopf geht nicht von Milliarden aus, geht von Millionen aus. Aber es ist ein Haufen Geld. Aber letztendlich ist die Frage, wenn wir unsere Gesellschaft erpressbar behalten, wenn wir sie auch abhängig behalten von ein paar ganz wenigen Millionenbezüger, die jedes Mal können sagen, wenn ihr so entscheidet, dann gehen wir. Oder wenn wir eben schauen, dass wir alle wieder gerechter beteiligt sind an dem gemeinsamen erwirtschafteten Wohlstand und eben die Demokratie auch wieder ein bisschen stärken und sagen, wir sind nicht abhängig von ein paar wenigen Millionenbezüger.
Also in einem Punkt hat er natürlich recht, Herr Roth. Das ist mit einer hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgegeben, dass die frei werdenden Gelder reinvestiert werden. Das heisst, sie bleiben im Betrieb und das heisst betriebswirtschaftlich, nach Madame Riese, es gibt nicht mehr Gewinn. Das heisst betriebswirtschaftlich, es gibt auch nicht mehr Steuern und das heisst
volkswirtschaftlich,
es gibt einfach letztlich ein Loch in die Steuerkassen rein.
Jetzt würde ich gerne mal ein bisschen konkret werden, weil ich glaube, ganz viele, die uns jetzt daheim auch zuhören, hier in der Sendung Forum auf SRF 1 und SRF News, fragen sich vielleicht, ja, aber wie würde man denn das überhaupt umsetzen? Wie ging denn das, wenn jetzt das 1 zu 12 da wäre? Vielleicht frage ich euch, David Roth, die die Initiative lanciert hat mit der JUSO, braucht es denn in Zukunft eine Art Lohnpolizei, die jetzt bei unseren Unternehmern, der Frau Meier und beim Herrn Gerber vorbeikommt und geht schauen, zahlen die wirklich die richtigen Löhne?
Ich glaube, es geht relativ einfach. Sie haben eine Lohnabrechnung, die Sie auch jetzt beispielsweise an die AHV einschicken müssen. Sie müssen dort den höchsten und den tiefsten Lohn markieren. Sie müssen, je nachdem, wie gut Sie können rechnen, den Taschenrechner führen und schauen, ob das innerhalb von 1 zu 12 ist. Und wie gesagt, bei der allermeisten wird das zutreffen. Und dann wird es wahrscheinlich so Stichproben geben, ob das auch korrekt angegeben wird, wie das überall auch muss passieren. Man kann es wahrscheinlich auch ziemlich eingrenzen, die Stichproben, auf welche Branche das auch etwa betreffen würde. Und in dem Sinne, glaube ich, alles andere, also wenn wir die Lohnabrechnung in dem Griff haben, haben wir wahrscheinlich noch ein paar andere Probleme im Unternehmen.
Also ist jetzt schade, dass wir im Radio sind, sonst würden Zuschauer sehen oder Zuhörer sehen, wie der Herr Roth selber muss lachen ab seiner Argumentation.
Überhaupt nicht, Herr Bigl. Überhaupt nicht. Ich habe ihn schnaufen gehört, vis-à-vis.
Die Initiative sagt nichts anderes, wörtlich ich zitiere: Der Lohn ist die Summe aller Zuwendungen. Das heisst, das ist eben nicht nur eine Zahl, sondern man muss aufrechnen. Und das haben wir vorhin von der Frau Meier auch gehört. Was sind die Naturalabgaben? Was sind
Verpflegungskosten? Also die Uniform zum Beispiel,
das sind alles Lohnbestandteile. Das müsst ihr alles aufrechnen. Und jetzt ist es nicht einfach so, dass man sagen kann, das sind nur ganz wenige, die das dann betrifft, sondern der Staat ist per Gesetz gehalten, dass er mit einem Lohndiktat auch muss Durchsetzung sicherstellen und damit gibt es eine riesen Bürokratie, weil es muss kontrolliert werden. Und dann haben wir die Lohnkontrolleure in den Betrieben innen. Das ist ein bürokratischer Aufwand, das sind unproduktive Zeiten für Frau Meier, die sie nicht arbeiten kann und wo sie einen riesen Formularkram ausfüllen und muss handeln und was letztlich behindert in der unternehmerischen Tätigkeit.
Frau Meier, habt ihr Angst vor so Lohnkontrolleuren?
Ich finde es erschreckend. Wir haben eine freie Schweiz. Bis jetzt sind wir weit gekommen, wie wir mit so handeln können, wie wir es bis jetzt machen können. Und wenn ich dann da plötzlich kontrolliert werde, und vor allem, ich stelle mir vor, das kostet doch, man muss wieder einen Beamten ausbilden, es muss wieder kontrolliert werden, das muss ja dann auch wieder bezahlt werden. Wer zahlt denn das? Und ich sehe da einfach wirklich, dass die Steuern wieder raufgehen.
Wie seht ihr das, Herr Gerber?
Also ich freue mich jedes Mal, wenn sich jemand anmeldet. Nein, ich habe einfach die Haltung, wenn jemand kontrollieren kann, die Sachen sind in Ordnung. Und wir haben schon ein paar Kontrollen gehabt, die Sachen sind gegen in Ordnung gewesen, und das gibt mir Sicherheit.
Das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, den er ansprechen, Herr Gerber. Herr Bigler, er sagt, gegen unten wird ja schon kontrolliert, einfach gegen oben halt noch nicht. Aber eigentlich hat man ja bereits so, das hat man ja schon Erfahrung mit diesen Kontrollen.
Natürlich hat man Erfahrung und natürlich gehe ich davon aus, dass bei mir Gerber das in Ordnung ist, wie im Übrigen bei Zehntausenden von KMU und auch Grossfirmen im Übrigen. Ja, wir haben 300'000 Firmen, darum... Aber 99% haben das wahrscheinlich in Ordnung, da sind wir durchaus einverstanden. Der Punkt ist, dass wenn man die administrativen Auflagen zusammenrechnet, haben wir errechnet, dass wir Belastungen haben von etwa 50 Milliarden Franken. Das heisst, wir verhindern in diesem Land ein Wirtschaftswachstum, das letztlich Arbeitsplätze verhindert. Und darum kämpft der Schweizerische Gewerbeverband dafür, dass man die Administrationskosten auf ein vernünftiges Mass senken kann, weil wir wollen Arbeitsplätze, wir wollen Beschäftigung, Junge ausbinden und Wirtschaftswachstum.
Er muss gerne selber lachen, gell? Hey, da hat er schnell
alles noch mal. Ich bin an einem Podium im Solothurn und dort ist Marianne Meister, die kennen Sie wahrscheinlich, für Präsidentin vom Gewerbeverband von Solothurn. Und die hat gesagt, als sie gefragt wurde, wie viel Aufwand das etwa wäre, da hat sie gesagt, etwa 5 Minuten pro Jahr. Und wissen Sie, also 5 Minuten pro Jahr muss einem Lohngerechtigkeit wert sein.
Wahrscheinlich hat er es nicht ganz verstanden.
Sie können sie gerne fragen. Also Frau Meister ist ja dann, glaube ich, auch noch in der Arena. Sie können sie auch dort noch fragen. 5 Minuten pro Jahr, das ist die Aussage. Sie sind etwa 50 Rentnerinnen und Rentner
dabei. Die Arena, glaube ich, morgen Abend, oder? Bei unseren Kolleginnen und Kollegen beim Schweizer Fernsehen. Ich würde jetzt gerne mal die Frage auch noch ins Publikum geben, wo hier ist, SRF1-Hörerinnen und Hörer. Es nimmt mich Wunder, wenn ihr jetzt uns so zugelassen habt. Was ist euch durch den Kopf? Also habt ihr das Gefühl, das ist etwas, was man kann umsetzen, wo geht, eben 5 Minuten, wie es der Rote hat, oder teilt ihr die Bedenken von der Frau Meier, dass da einfach noch mehr Bürokratie auf die KMUs zukommt? Der Felix Münger ist im Publikum.
Ja, ich bin beim Heinz Huber aus Samstagere, er ist diplomierter Wirtschaftsprüfer. Er ist also mittendrin, er kennt die Verhältnisse in der Wirtschaft aus eigener Anschauung.
Zu dieser Frage in Bezug auf
Machbarkeit
von diesen Kontrollen und Kosten. Also ich bin zwar gegen die Initiative, aber ich schaue sie jetzt wirklich nicht als so eine grosse Sache, das zu kontrollieren. Wenn man, ich rede jetzt eigentlich gegen die Seite, wo ich gerade hier sitze.
Also Sie sind eigentlich gegen die Initiative, aber Sie finden, sie wäre umsetzbar?
Also das ist für mich kein grosses Argument, weil wenn wir anschauen, jetzt gerade bei den Gewerblern, der Bauindustrie und so weiter, was dort muss kontrolliert werden, wegen dem Gegenteil, wegen dem Lohndumping, das ist in keinem Verhältnis, würde ich jetzt meinen, in Bezug auf das Problem.
Also Sie finden, das ist nicht so schrecklich, wie wir gehört haben vorher von Susanne Meyer, oder Sie jetzt gesagt haben, dass Sie die Lohninspektoren richtig fürchten, immer mehr Bürokratie. Ja, dann gehe ich einmal zum Urs Keller aus Zürich, er ist Mobilitätshelfer SBB, also er hilft Menschen mit Behinderung beim Zugfahren. Jetzt einfach, wenn Sie so die Argumente vorne gehört haben, was hat Sie jetzt mehr überzeugt? Also die vor der Bürokratie gewarnt haben oder die sagen, ja, man kann da den AV-Ausweis ja einschicken, 5 Minuten?
Also ich habe ein bisschen Angst, es könnte alles ein bisschen schlechter werden. Und es könnte auch für die Heime und so, es könnte weniger Geld in die Kasse kommen, wie ihr sagt.
Steuerausfälle?
Ja, Steuerausfälle und so.
Und zur Frage von der Umsetzbarkeit gehe ich da noch einmal zum Marcel Egger aus Flach. Er ist pensionierter Linienpilot, hat einmal bei der Swissair geschafft, was die National Airline noch gegeben hat. Umsetzbar oder nicht?
Ja, wenn ich jetzt die Diskussion anhören würde, dann muss ich schon sagen, anscheinend lebt der Schweizer von der Bürokratie, weil auch hier ist wieder ein grosser Aufwand von der Bürokratie, der gemacht wird. Und es geht von mir aus gesehen ganz eindeutig in Richtung Kommunismus. Das ist das Problem, weil man tut einfach alles. Die Jungen haben keine Ahnung, die wissen nicht, wie das früher einmal ist gesehen. Und der Beweis haben wir, der Kommunismus funktioniert nicht. Und wenn man alles probiert gleich zu schalten, dann kommt man genau in die Situation rein. Was mit dem Lohn passieren tut, da redet man immer, was ist vernünftig, was ist nicht vernünftig. Ich frage Sie einmal, was ist überhaupt vernünftig? Wo ist der Maßstab von vernünftig? Ich sage heute, ein Haufen Leute sind überhaupt nicht vernünftig. Weil, gehen Sie mal schauen, wenn Sie jetzt in die Läden gehen, ist wieder Monatsende, die Leute haben wieder Geld, wird wagenweise, wird eingekauft und so weiter. Mit dem Monat haben sie nichts mehr, weil sie sich nicht einteilen können. Und so ist auch das Problem von der Berufe, dass sie einfach, sie müssen den Leuten Die Ansprüche, die sie stellen, müssen sie den Leuten entschädigen.
Gut. Marcel Egger, das war also jetzt doch ein starker Tobak. Wir sind unterwegs zum Kommunismus, zur absoluten Gleichmacherei, das Ende der Freiheit. Da hat der Herr Egger ja sogar noch Frau Meier jetzt getoppt, wo die schrecklichen Kontrollen eigentlich einen unvorstellbaren Gedanken findet.
Ich würde sagen, das geben wir doch dem David Roth weiter. Präsident von der JUSA.
Sie haben die 80er Jahre besser erlebt als ich. Ich habe die nur die Ende vielleicht noch bewusst miterlebt. Aber in den 80er Jahren war das Lohnverhältnis in der Schweiz bei den 100 grössten Unternehmen bei 1:6 gewesen. Und das war nicht der Kommunismus in der Schweiz. Ich glaube, für das habe ich auch noch genug lang Geschichtsunterricht gehabt. Und ich glaube wirklich, es geht dort wieder ein Zurückkehren auf Schweizer Wert, wo unter anderem eben auch Bescheidenheit dazugehört. Und das haben ein paar wenige verliert, die sich auf Kosten von allen anderen bereichern.
Ich würde gerne mit unserem Ethiker am Tisch, Thomas Walliwan, noch das Wort geben. Auch gibt es noch spontanen Applaus.
Ich denke, mit dem Stichwort Kommunismus, aber auch mit dem Stichwort Kontrolle verbindet sich ein wichtiges Konzept oder ein Denkmuster, nämlich wie wir uns verhalten und wo man richtig und falsch einordnet. Und ein Teil von dem ist eben, was für eine Rolle spielt der Staat zum Wohl des einzelnen Menschen und was nicht. Der Herr Bigler hat eigentlich ganz am Anfang der Sendung Stichwort Solidarität gebracht. Er hat das Stichwort Gemeinwohl gebracht und er hat auch das Stichwort Vertrauen in dem Zusammenhang erwähnt. Das sind alles Sachen, die man gesetzlich nicht verordnen kann. Man kann das Zeug ein Stück weit Rahmenbedingungen setzen, aber letztendlich ist es vor allem das Vertrauen, das auf Glaubwürdigkeit der Akteuren abstellt. Und das ist das grosse Problem in dieser Debatte, dass sich im Verlauf von einem Markt, wo quasi gottähnliche Züge angenommen hat, wo man jedes Mal als Grund braucht, wenn irgendetwas in die eine oder die andere Richtung läuft, dass man in dem Zusammenhang quasi vergessen hat, dass Vertrauen nicht durch den Markt geschaffen wird, sondern dass es umgekehrt ist. Vertrauen heisst aber, dass Menschen sich auf einen Dialog einlassen müssen und dass man muss sagen, irgendetwas stimmt in dem System nicht und nach Lösungen suchen. Und das fehlt uns. Wir sind heute an einem Punkt, wo man merkt, es ist genug lange in die falsche Richtung gelaufen und es stellt sich jetzt, ob man es mit dieser Frage lösen kann, da zweifle ich persönlich, aus ethischer Sicht.
Also ob es mit dieser Vorlage kann lösen kann, die Frage. Also das ist Zweifel bei euch jetzt beim Ethiker, aber was wir jetzt eigentlich ja noch nicht so genau darüber geredet haben, ist nämlich über die Frage, ja, was würde sich denn konkret überhaupt verändern bei unseren Unternehmern, bei unseren Unternehmerinnen, aber auch bei uns allen, die hier zulassen, was wäre denn anders, wenn jetzt die 1:12 Initiative durchkommen. Ich darf euch noch mal schnell für alle die jetzt gerade eingeschaltet haben, sagen, wer überhaupt hier am Diskussionstisch sitzt. Das sind das der Hans-Ulrich Bigler, Direktor vom Schweizerischen Gewerbeverband, der David Roth, Präsident von der JUSO, dann die Unternehmerin Susanne Meyer und der Unternehmer der Thomas Gerber und der Sozialethiker der Thomas Walliwan. Wir haben ein E-Mail bekommen, ihr könnt uns Mail schreiben an studio@srf1.ch, ein E-Mail vom Hans Arecker von Abtwil, St. Gallen. Er hat geschrieben, wenn die Initiative würde angenommen werden, dann werden sich in der Schweiz zunehmend ehrliche, tüchtige und nicht nur geldgierige Manager für Stellen bewerben. Ich bin überzeugt, dass es viele solche Chefs gibt. Herr Bigl, das klingt doch gut.
Ja, das klingt gut, aber es geht an der Realität vorbei, wo es unterstellt, unausgesprochen, dass alle, die irgendwo in der Wirtschaft eine Führungsfunktion haben, unehrlich sind. Der Herr Gerber hat das gesagt, oder? Geschäftsführer kommen immer mehr unter Druck und werden schlecht angeschaut. Und das ist einfach nicht so. Das ist schlichtweg nicht wahr. Ich habe stark den Eindruck, die Initiative ist eben auch von einer Ideologie geprägt und getrieben. Und ich finde, da wird doch ein bisschen mit zinkten Karten gespielt. Machen wir ein kleines Beispiel. Die UNIA, die Gewerkschaft, die steht ja voll und ganz dahinter. Die ist im Sommer mit viel Geld riesen Plakate aufgehängt, über die ganze Schweiz flächendeckend. Die UNIA hat Hotel zum Beispiel in Bern und hat dort jahrelang Löhne gezahlt, weit unter 4'000 Franken, bis man es gemerkt hat. Dann hat es medialen Druck gegeben und nachher hat man plötzlich korrigiert. Also da haben wir ohne Glaubwürdigkeitsproblem. Ein Glaubwürdigkeitsproblem.
Aber Herr Bigl, das ist jetzt Ziel, jetzt gerade über den Mindestlohn.
Wenn ihr eure Fahnen in China produziert, es ist euch gleich, ob Arbeitsplätze hier in der Schweiz berücksichtigt werden oder nicht. Das wird alles ausgelagert. Möglichst billig, möglichst günstig und egal, ob es irgendwo eine Solidarität gibt.
Bleiben wir doch aber noch schnell bei dieser Frage, Herr Bigler. Hättet ihr das Gefühl, es würden die CEOs zum Teil würden gehen. Also die würden sagen, wenn das durchkommt, dann kann ich nicht mehr genug verdienen hier, dann gehe ich. Das betrifft ja, glaube ich, etwa 4'000, oder, die drüber sind.
Ja, das ist ganz ein wichtiger Aspekt, den ihr jetzt ansprecht. Ich gehe davon aus, dass sich alle werden an das Gesetz halten. Das Problem ist, das Gesetz kann man nicht so formulieren, dass es wasserdicht ist. Das heisst, ich kann problemlos in einem internationalen Konzern der Arbeitsplatz, ich sage es nochmal, der Arbeitsplatz, den kann ich verlagern ins Ausland und ich kann aus dem Ausland raus. Einen schweizerischen Konzern kann ich führen, mit dem Unterschied, dass ich dann Steuern und AHV nicht mehr in der Schweiz zahle, sondern irgendwo in Frankreich oder in Deutschland. Und das ist ja das, was uns nachher fehlt. Und insofern hat zum Beispiel auch die Ständerätin Pascal Bruder, weiss Gott, in der SP glaube ich nicht ein Leichtgewicht, Herr Roth. Frau Bruder hat klar gesagt, sie sei gegen die Initiative, wegen den Umgehungsmöglichkeiten.
Es gibt zum Teil auch SVP-Grossräte, die dafür sind. Ich glaube, es gibt auf beiden Seiten gibt's zum Teil Abweichler. Herr Roth, wir haben es schon gehört, es ist löcherig, es kann umgehen werden. Eure Initiative, also Umgehungsstrategien, also wird es gar nie so weit kommen? Also habt ihr das Gefühl, da wird man sich gar nicht an das halten?
Also, dass im Herr Bigler seine Leute sich schon Umgehungsmöglichkeiten ausdenken, finde ich eigentlich begrüßenswert, weil das heisst, dass sie doch der Initiativen auch Chancen einräumen. Aber ich glaube, es ist doch dramatisch, wenn sich einzelne Wirtschaftsführer in diesem Land als allererstes, wenn das Volk eine Vorlage hat, wo sich andere darüber abstimmen, wo man auch sagt, wir wollen ein bisschen zurück wieder zum Anstand, als allererstes sich überlegen, wie könnte ich eigentlich hier Demokratie missachten? Und wissen Sie, wir haben in diesem Land ganz einen Haufen Regeln. Eine davon ist zum Beispiel auch Tempolimiten. Selbstverständlich, Sie können innerorts so fahren, dass Sie potenziell Leute töten. Und genau wegen solchen Leuten haben wir Tempolimiten, weil es einfach Leute gibt, die wissen nicht, wie man sich noch verhalten in dieser Gesellschaft. Und dort, ehrlich, also dort wäre es nachher die Aufgabe auch von der Gesetzgebung, natürlich die Umgehungen zu verhindern. Sie wissen, in der Verfassung regelt man noch nicht alles, das muss man in der Gesetzgebung machen.
Mit dem wesentlichen Unterschied, dass wenn jemand eine Tempolimite in der Schweiz missachtet, dann wird er büßt, das kann kontrolliert werden. Wenn ihr den Arbeitsplatz nach Deutschland auslagert, ist es absolut legal, ihr könnt per Gesetz niemandem verbieten, dass er von Deutschland aus
Sie können Geschäftsleitung
zum Beispiel nicht deckt. Sie können zum Beispiel
Geschäftsleitung.
Ihr könnt nicht umsetzen und nicht kontrollieren. Und ihr könnt nicht verhindern, dass man eine Firma aus dem Ausland raus tut.
Geschäftsleitung von Schweizer Unternehmen muss in der Schweiz ist, müssen Sie sich noch den Sitz verlagern. Und wenn Sie den Sitz verlagern, dann müssen Sie sich auch alle anderen Gesetze, die Sie ja beschreiben, dass als Horror, was im Ausland muss gelten, dann müssen Sie sich dann all die Gesetze dort auch noch
behalten. Herr Roth, tut doch ein Beispiel von Brady Duggan ein bisschen genauer noch studieren, wenn er schon immer bringt. Der Herr Duggan führt CS hier in Zürich und wohnt in Amerika. Die
Manager in Zürich sind auch,
also international mobil, müssen auch überall auf der ganzen Welt antreten, weil es ein internationaler Konzern ist. Und entsprechend ist das ein leichtes, so das Umgekehrte zu machen. Also, da müssen wir einfach realistisch sein.
Dann müssen wir natürlich noch über eine zweite
Umgehungsmöglichkeit reden, beispielsweise, dass man den Lohn kann deckeln, aber dass man nachher tut, Dividenden auszahlen. Und das wäre etwas, was absolut problemlos möglich ist und wo man am Schluss eben genau das nicht erreicht, wo dann, der Herr Roth eigentlich immer vorgibt, wir würden das erreichen. Und das aber sind genau die Überlegungen gewesen, warum dass man gerade aus SP-Kreisen raus, gerade Ständerät, wo eben auch die kantonale Sicht sehen und dort die Steuerausfälle mit berücksichtigen, dass sich die gegen die Initiative aussprechen.
Also die SP hat die Parole gefasst.
Also im Ständerat hat niemand dagegen gestimmt auf unseren Leuten. Wissen Sie, ich meine, Sie kommen jetzt hier rein in die Sendung und sagen, wie schlimm die 112-Initiative ist, wie böse, wie einfach, dass Sie sich
vorstellen können, dass Sie sich Konsequenzen
aufmerksam. Wissen Sie, was Sie einfach nicht sagen können, ist, was denn Ihre Lösung ist. Sie sind in der FDP. Ihre Leute haben zusammen mit der SVP, aber auch mit den anderen Bürgern, die Mehrheit in diesem Parlament. Und sie hatten während den letzten Jahren genug Chancen gehabt, um irgendetwas zu ändern, was die Boni-Bezüge anbelangt. Man hätte können beim Rettungspaket für die UBS sagen, und es wird keine solche Boni ausgezahlt. Und es ist nicht gemacht worden, sie haben es verweigert, sie haben die Bonisteuer abgeschossen. Sie hätten jahrelang können irgendetwas ändern. Und das Einzige, was sie möchten, ist, wenn ein Lösungsvorschlag kommt, sagt, ja, aber das ist jetzt der Falsche. Und das, dann müssen sie einfach eine Alternative präsentieren und die haben
gut,
sie
gut, Herr Bigler, ganz kurz, hättet ihr eine Alternative? Wollt ihr überhaupt eine?
Gott sei Dank entscheidet Ihre Demokratie das Volk und das Volk hat gesagt Ja zur Minderinitiative.
Ich würde jetzt gerne noch schnell die Frage stellen an euch, Herr Roth. Wir haben vorhin im Publikum die SRF1-Hörerin Nora gehört, die gesagt hat, sie verdient 4'000 Franken, 100% brutto, was wenig ist, wenn sie eine Familie mit diesem Geld ernähren will. Was bringt denn 1-12 denen, die wenig verdienen, denen, die unten sind?
Ich glaube, es ist recht einfach. Jeder Franken kann nur einmal verdient werden. Und wenn die sich oben immer mehr nehmen, bleibt für alle anderen weniger. Wissen Sie,
also das Bild von einem fixen Lohnkuchen?
Nein, wissen Sie, wir haben jahrzehntelang eine Entwicklung, die relativ parallel gelaufen ist. Wir haben die Löhne oben und die unten sind etwa ähnlich gestiegen. Und jetzt haben sie in den letzten 10 Jahren haben sie ein Ausreissen oben und eine Stagnation unten.
Aber die unten sind sehr stabil, oder? Kann man auch mal sagen. Nicht jetzt wie im angelsächsischen Raum, wo die Schere massiv weiter ausgegangen ist.
Das heisst, das, was die Leute am Ende vom Tag im Portemonnaie haben, hat die Hälfte von den Leuten.
Sind wir aber immer noch top im internationalen Vergleich?
In Kaufkraft haben die Leute in den letzten 10 Jahren verloren. Und das bei einer höheren Arbeitsproduktivität von 18%. Jetzt müssen Sie sich das mal vorstellen. Die Hälfte der Leute hat weniger Geld im Portemonnaie, obwohl die Schweizer Bevölkerung 18% produktiver geworden ist. Und dann wissen Sie, wie das höchste Prozent gestiegen ist? 36%. Und dann wissen Sie, warum das die unter Zweiten gemacht haben.
Also Herr Roth, Frau Nora, die dort im Publikum sitzt, sie würde mehr verdienen mit 1:12.
Ich bin überzeugt.
Seid ihr auch überzeugt, Thomas Gerber, Unternehmer? Also bringt es auch denen unten etwas?
Das ist, für mich ist das eine Frage, wie Gesamtarbeitsverträge ausgehandelt werden und was dort für Möglichkeiten sind. Und ich bin jetzt ganz sicher, wie das halt bei den Gärtnern und Gärtnerinnen der Fall ist. Ich weiss einfach, bei uns wird auch vom Gewerbeverband oder wird sehr stark bremsen, dass man eigentlich die Löhne auch dementsprechend kaufen kann.
Aber der Lohn, Herr Gerber, hat ja dir in der Hand. Ihr macht ja die Lohnpolitik, ihr Firma. Jetzt hat der Anfangssendung gesagt, das Verhältnis sei, ich glaube, 1,3 irgendetwas mal, oder? Und jetzt wäre ja die These von Herrn Roth, wenn die Initiative angenommen wird, dann bekommen die Ungeren mehr Löhne. Das heisst ja im konkreten Fall, ihr zahlt euren untersten Löhnen dann mehr, damit die Umverteilungswirkung funktioniert. Euer Betriebsbeispiel
ist... Er muss ja nicht mehr zahlen, oder? Nein, er ist ja nicht im 1:12.
Sein Betriebsbeispiel ist für etwa 88% von allen KMU massgebend. Und jetzt sagen alle, ja nein, er muss dann nicht. Ja, offenbar die 88% auch nicht. Also die Umverteilungswirkung findet nicht statt. Der Herr Roth hat seinerzeit die KOV-Studie in ETH warm begrüßt, hat gesagt, endlich eine neutrale Studie, das stimmt, die ist neutral. Und die KOV-Studie, die sagt ausgerechnet, die Umverteilung von oben nach unten bei 1:12 findet nicht statt.
Sie sagt aber auch, man könne keine Aussagen machen über die Folgen, wo man schlicht keine Referenzwerte hat.
Korrekt,
oder es sind nur Annahmen.
Der Mechanismus, das ist entscheidend.
Ob es das geht oder nicht, es hätten wir nochmal gesagt, Herr Siegenthaler, Sie machen keine Aussagen.
Herr Biegler, ich bin Ihnen einverstanden, man kann nicht dreimal in die Hand klatschen und ist das Geld umverteilt. Das ist ja wohl, glaube ich, klar. Aber sie haben eindeutig...
Ja, wie geht es denn ganz sie konkret?
Sie haben parallel mit dem Ausreissen oben haben sie eine Stagnation unten. Und das ist doch...
Erklären Sie doch den Zuhörer, wie dass die Umverteilung ökonomisch ganz genau wird.
Herr Biegler, das ist doch Herr Biegler, wenn sich einzelne Leute in einer Volkswirtschaft mehr nehmen, dann bleibt für alle anderen weniger.
Nein, jetzt und haben wir es gerade gehört, dass in seinem Betrieb beim Herrn Gerber nichts passiert. Und
weil er sich
beispielhaft für 88%
Wenn sich der Herr Gerber die Hälfte von allen Einnahmen oder vom Umsatz würde nehmen, dann würde weniger bleiben für alle
aber
anderen.
Aber 88% von Firmen sind ungefähr das Beispiel von Herrn Gerber und dort wird die Umverteilung nicht stattfinden. Die erzählen etwas, was
die Studie sagt, findet ganz kurz, wir haben im Gesundheitswesen haben wir so hohe Löhne, wir haben bei den Banken so hohe Löhne. Und von beiden Branchen sind wir alle betroffen.
Aber sagen Sie, Umverteilung
soll organisiert werden. Ein Lohn von der breiten Jugend, der kommt ja nicht einfach aus der Bank raus und der wird irgendwo herzaubern.
Aber erklären Sie jetzt den Zuhörern, wie der weit umverteilen, wie das stattfindet.
Ich tue jetzt hier mal reingehen, weil ich glaube, wir kommen jetzt hier an diesem Punkt nicht mehr weiter. Und was macht man, wenn man nicht mehr weiterkommt? Man nimmt mal die Schutte, den Fußball. Reden wir mal über den Fußball. Das hat man auch viel gehört jetzt in der Diskussion. Ja, wenn es das 1:12 durchkommt. Man weiss, gewisse Fußballer verdienen sehr viel. Zum Beispiel der Jan Sommer, sehr guter Goalie beim FC Basel. Der verdient, nimmt man an, über 1 Million. Das ist sicher mehr als 12-mal mehr als der Platzwart. David Roth, finden wir den in Zukunft in der Schweiz keine guten Schüttler mehr, die kommen nicht mehr, wenn sie nicht mehr als 12-fache vom Platzwart verdienen. Zum Teil sind sie ja nicht alle so gross verdienen.
Leute wie der Herr Biegler haben den Fußball reingebracht, glaube, um sich hinter den breiten Schultern von Serie Goalies zu verstecken.
Die sind wirklich
und die Managerlöhne nicht müssen thematisieren. Aber ganz real, selbstverständlich gilt der 1 zu 12 auch für Fußballclubs. Aber dort genau sehen Sie ja, wie nicht marktkonform so Löhne auch sind. Dort haben Sie einzelne riesige Firmen, da gibt es Ölmagnaten, es gibt Gasmagnaten, die können sich einfach die besten Spieler auf dem Markt zusammenkaufen. Und zwar nicht darum, weil das irgendeine Marktbedingungen entspricht, sondern weil sie einfach sinnlos mit Geld umschmeißen. Und das ist das Gleiche bei der Gesamtwirtschaft. Oder es sind
also Jan Sommer wäre näher weg?
Nein, der Jan Sommer wäre nicht. Ich weiß nicht, ob er, ich glaube, er wäre gar nicht drüber.
Wie viel oder, aber verdient der sind... Platzwart mehr und wie viel weniger hat denn der Herr Sommer? Das wäre ja eine Umverteilungssystem. Nein, schauen Sie.
Wartet noch schnell. Da kommt noch schnell aus dem Publikum ein Fußballexperte.
Eben. Im Prinzip ist es ja so, die Fußballer sind ja ganz anders organisiert. Der Platzwart ist nicht in der Kategorie, wo die Fußballer sind. Die sind, haben ein eigenes Lohnding. Die sind in einer anderen Firma.
Also so könnte man es ja dann überall vielleicht machen.
Das wäre eine weitere Umgehungsmöglichkeit und ist jetzt von dem Hörer ganz beispielhaft dargestellt worden, dass man die Tieflohn kann auslagern in eine Tochterfirma und
das
dass man
so
die nicht. Ganze Initiative
kann auslagern. Sie wissen ganz genau, Herr Biegler, dass Firmenaufteilungen, das ist schon auch bei den Steuern so, Firmenaufteilungen zum Zweck von Umgehung, von Gesetz, wird von einer Steuerbehörde beispielsweise und müsste auch so natürlich als eine Firma angeschaut werden, das ist bei den Steuern schon lange so. Und Sie wissen auch, dass in der Abzockerinitiative zum Beispiel drinnen steht, dass man Geschäftsleitung nicht an eine fremde juristische Person delegieren darf. Ich glaube, dort wären die grössten Löhne, die gezahlt werden.
Susanne Meyer, ich möchte wieder zu euch kommen. Bevor er schon wieder das Wort ergriffen wird, sind die Unternehmerin und Gegnerin noch von dieser Vorlage. Wie erlebt ihr es denn? Ihr habt viel zu tun mit Leuten bei euch in der Praxis. Ist das ein Thema? Redet ihr mit denen darüber? Sind da auch Ängste um oder vielleicht auch Hoffnungen, dass Leute, die kommen und sagen, ich es wird besser, wenn diese Initiative durchkommt.
Also ich habe ja den Grundsatz, dass ich nicht politisiere im Geschäft. Und
warum
so Themen nicht? Weil das ist so ein Grundsatzentscheid, den ich gemacht habe. Als ich angefragt worden bin, für hier hinzukommen, habe ich halt doch ein bisschen mehr über das geredet, um so, mich ein bisschen zu informieren. Und es ist wirklich so, dass der grösste Teil der Leute, mit denen ich geredet habe, gegen die Initiative sind, weil sie einfach das Erfolgskonzept Wirtschaft Schweiz vor dem, also den Respekt haben und das gut finden. Und wir haben die Löhne von den 80er Jahren gebracht zu den Löhnen von heute. Früher waren die Sachen, Grundnahrungsmittel, so viel teurer gewesen gegenüber heute. Die Leute haben mehr im Geldsack, sie können nur nicht mehr so gut umgehen damit.
Also ändert...
Und es ist... Meine Kunden, die sagen wirklich, es ist gut, wie es ist. Es hat zwar solche, die zu viel verdienen, aber da muss es eine andere Lösung geben als die 1 zu 12 Initiativen. Darum sind sie gegen die.
Sie reden aber nicht nur gratis Creme versprochen,
nein,
wenn Sie das
nicht.
Sagen.
Nein, gar nicht.
Ich würde gerne noch den Ethiker fragen, wieder, oder? Unser soziales Gewissen oben am Tisch. Ist denn, wenn jetzt, wir sind immer noch so ein bisschen am Aussenspüren, was wäre, wenn die Initiative jetzt durchkommen und umgesetzt werden, hat man dann eine gerechtere Arbeitswelt, wenn wir uns das mal so ganz gross formulieren?
Nicht zwingend. Das kann sein, dass gewisse Exzesse quasi durchs Gesetz geköpft werden. Aber was wir ja vor allem jetzt diskutieren, und das ist bei ethischen Fragestellungen immer eins der Kriterien, das sind die Folgen. Und die Folgen gehen in die Zukunft, da sind wir uns natürlich nicht ganz einig, also weil man die auch nicht ganz klar bestimmen kann. Es ist tatsächlich aber auch spannend zu fragen, was sind die Voraussetzungen, wie sieht unsere Gesellschaft aus? Und da muss man natürlich sehen, dass auf der einen Seite vorher das Schreckgespenst Kommunismus da war, also quasi alle und alle gleich viel, niemand quasi ein bisschen anders, real immer noch mal etwas anderes. Aber auf der anderen Seite muss man halt auch sehen, dass der Mangel an anderen Lösungen, wo zum Beispiel auch aus diesen Kreisen selber also quasi vorgeschlagen werden, natürlich eine eklatante Schwäche ist für jegliche Argumentation. Also das heisst, es scheint da zu sein, aus einer ethischen Perspektive auch schon zu sehen, dass zum Teil das Problembewusstsein in gewissen Kreisen gar nicht vorhanden ist, dass sie eine gesamtgesellschaftliche Wirkung haben, die für das Zusammenleben negativ ist. Und ich denke, da müssen wir arbeiten. Also, wenn natürlich die Wirtschaft, ich sage es jetzt mal so pauschal, keine Lösung hat, um das Problem zu lösen, das sie selber als ein moralisches Problem anschaut, auch als ein ökonomisches, das ist an und für sich ein Armutszeugnis für unsere Diskussion und für das gesellschaftliche Zusammenleben.
Gehen wir doch mal ins Publikum nochmal mit dieser Frage. Was würde sich verändern? Vielleicht gehen wir gerade zu der Nora, die wir vorhin schon haben, angesprochen haben, Felix Münger.
Wir haben ja viel gehört von der Nora. Einerseits ja auch, dass sie gerne laut Kopfstudie in dieser Zielgruppe wäre, wo dann allenfalls das 1:12 zum Tragen käme. Und dann haben wir gehört, der Lohn von ihr würde steigen. Wir haben aber auch dem von der Gegnerseite gehört, er würde sicher nicht steigen. Jetzt Nora selber ist eine Befürworterin von dieser Initiative. Haben Sie das Gefühl, ihren Lohn würde jetzt steigen? Also 4'000 vielleicht auf 5'000?
Das glaube ich auf keinen Fall, nein. Es wäre schön, aber nein, das, ich habe nicht die Illusion, dass so etwas passieren würde, wenn die Vorlage durchkommt. Es ist mehr einfach für das Gesamtgefühl, dass man das Gefühl hat, die Bandbreite müsste doch langen, dass die Topmanager nicht mehr als 12-mal mehr verdienen. Auf mich hat es wahrscheinlich weniger Auswirkungen als einfach auf mich und allen anderen Büzer ihr Gefühl.
Ich habe auf der Gefühlsebene eine Wirkung. Nicola Simon, sie ist Sozialarbeiterin aus Rapperswil. Sie steht im mittleren Kader. Sie sind beim Staat angestellt. Haben Sie das Gefühl, irgendetwas an Ihrem Lohn würde sich ändern?
Das kann ich so aus der Hüfte nicht gerade so sagen. Mir ist einfach aufgefallen, was ich sehr, sehr speziell finde. Wir erleben in den letzten Monaten und Jahren Diskussionen um Lohntransparenz. Die Abstimmungen zeigen das. Das ist was sehr Spezielles. Wir reden über Lohn. Wir reden darüber, was die Nora im Monat verdient. Das finde ich außergewöhnlich, dass man das tut. Und das andere ist, das muss ich einfach kritisch bemerken, ich habe beruflich mit der Gruppe zu tun, die Working Poor sind. Also berufstätige Personen, die an der Armutsgrenze leben. Das ist die deutsche oder wie auch immer Übersetzung dafür. Ich muss mich in dem Fall einfach dagegen aussprechen, dass Menschen, die an der Armutsgrenze leben, Schwierigkeiten haben im Umgang mit Geld.
Gut, aber würde durch die Initiative mit einer Annahme, würde sich dadurch etwas ändern?
Ich bin für die Initiative und ich hoffe darauf, dass sich was ändert, ja.
Emotionale Wirkung, haben wir gesagt, Hoffnung. Dann gehen wir mal zu dem her, der vorher gesagt hat, es ändert sich gar nichts.
Ja, grüezi miteinander.
Das ist der Edi Steinlin aus Birmensdorf.
Richtig. Und ich denke nicht, dass sich für irgendjemanden beim Lohnmässig irgendetwas ändern würde. Ganz sicher nicht.
Haben Sie das Gefühl, es könnten eventuell Arbeitsplätze vernichtet werden, wenn man ja auch das Argument gehört, vor allem von der Gegnerseite her?
Ja, ich würde befürchten, dass gerade bei grossen Konzernen die könnten ausziehen mit der Führung. ABB, CS und so weiter. Und dann nachher würden wir Steuern verlieren, würden wir Abgaben verlieren, Sozialleistungen verlieren und. Also die Initiative bringt überhaupt nichts.
Martin Rieser, Teilzeitchauffeur, könnten Sie Ihren Job allenfalls loswerden?
Ja, das glaube ich nicht. Ich habe den Job nicht, weil ich wenig oder mittelmässig verdiene.
Nein, aber weil einfach weniger Wertschöpfung denn da wäre. Das Argument haben wir ja gehört.
Das denke ich nicht. Aber was mich eigentlich stört, wenn ich mir überlege, ist dann etwas eingebracht von der JUSO, wo staatlich verordnet wird, was gerecht ist. Der Staat kann doch nicht sagen, was Gerechtigkeit ist. Und eigentlich läuft es ein bisschen auf das raus. Und das stört mich enorm. Der Staat kann mir nicht sagen, was gerecht ist in dem Sinn.
Aber wissen Sie es denn, was gerecht ist? Also ein gerechter Lohn?
Ja, das muss eben. Das, ich denke, das geht zwischen den Sozialpartnern, wird das ausgehandelt. Oder zwischen mir und der Person, die mich einstellt. Aber nicht der Staat von oben ab diktiert. Das kann es nicht sein.
Ich möchte noch zurück kurz zur Frage, was würde die Annahme von dieser Initiative bedeuten? Da hat sich der Marcel Ecker, der vorher vor dem Kommunismus gewarnt hat, noch mal gemeldet.
Ja, ich möchte etwas dazu sagen, was die Dame dort gesagt hat, von wegen diesen Working Poor. Sie müssen mal schauen, was für eine Ausbildung die Leute haben. Da können sie nicht verlangen, dass die nachher weiss ich, wie viel verdienen tun. Das ist nun einmal so, ganz grundsätzlich. Und je mehr, dass jemand ein Wissen hat, wie die andere Dame, die bei der Bank geschafft hat und gesagt hat, sie reden sieben Sprachen, bringen Sie mir mal jemanden, der dort so viele Sprachen bringt oder der sonst eine Bildung hat, dann müssen Sie sich nicht wundern, wenn die Leute nur wenig verdienen.
Gut, also bei der Nora kann man einfach sagen, sie hat doch eine abgeschlossene Berufslehre als Landschaftsgärtnerin da und Ihrer Wahrnehmung mindestens verdient sie relativ wenig. Was würde die Annahme von der Initiative bewirken? Ich bin jetzt bei der Sonja Keller aus Urdorf. Sie ist kaufmännische Angestellte.
Ja, ich bin auch dagegen für die Initiative, weil ich mit dem Herrn, der vorher gesagt hat, aus Birmesdorf, einfach Angst habe, dass dann die Konzerne einfach abwandern, weil die haben die Möglichkeit, die Schweiz zu verlassen. Wir sind keine Insel und wir verlieren einfach massiv Arbeitsplätze. Und dann habe ich einfach Angst, dass irgendwann die Schweiz einfach untergeht.
Hans-Ulrich Bigler, das Argument, das Angst machen, das wir schon mal erlebt im Abstimmungskampf von der Abzocker-Initiative, scheint zu fruchten.
Ich will noch mal unterstreichen, ich sage nicht, dass primär Firmen verlagert werden, sondern ich sage, es ist für das Management in internationalen Konzernen der Arbeitsplatz zu verschieben. Und ich weise auf Konsequenzen her, was bei Steuern und AHV insbesondere hat. Und das ist einfach ein Zusammenhang, der sich rein sachlich ergibt. Das ist keine Angstmacherei. Ich stimme zu, dass es schwierig ist, können das ganz genau zu beziffern, was es in Zahlen bedeutet.
Aber schon, dass es mal ganz genau in Zahlen geäussert hat und jetzt wird es ein
bisschen. Ja, Moment. Also wir haben 10 verschiedene Szenarien präsentiert und ich glaube, von einem Dachverband darf man erwarten, dass er eine klare Meinung hat, dass er als plausibel anschaut.
Ich würde gerne das noch aufnehmen, wo der, ich weiss nur noch, ihr Beruf, der Teilzeitschauffeur gesagt hat, wegen dem Staat. Weil, wenn wir ein bisschen vorwärts schauen, oder nach dieser Lohndebatte 1 zu 12, ist ja eigentlich schon vor der nächsten Lohndebatte. Es geht dann um nächstes Jahr um einen Mindestlohn. Und auch die Initiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen ist ja zustande gekommen, dass jeder vom Staat 2.500 Franken überkommt. Alles Vorlagen, die in die Wirtschaft eingreifen wollen. Mir nimmt das Wunder, von wo kommt denn der Drang zur Regulierung? Vielleicht fragen wir das auch den Sozialethiker Thomas Wallimann. Ist das Vertrauen, der hat vorhin schon das Wort gebraucht, das Vertrauen in die Wirtschaft verloren gegangen?
Also es ist grundsätzlich so, Wirtschaft muss reguliert werden. Die Wirtschaft reguliert sich nicht selber. Die Wirtschaft hat eine Basis, eine Wertbasis, die sie nicht selber geschaffen hat. So wenig wie der Staat. Das sind immer Wertvorstellungen, das sind Sinnfragen, die kommen von einem anderen Ort her, zum Beispiel aus den Religionen. Und die gehen eigentlich die Richtung an, wie der Staat zum Beispiel mit Bürgern umgeht und Bürgerinnen. Und die gehen auch die Richtung vor, wie zum Beispiel für was es die Wirtschaft da ist. Und jetzt stellen wir eben da fest, übrigens, der Staat hat immer gewisse Gerechtigkeitsvorstellungen uns gegeben. Wir haben das in der Schweiz, haben wir die grosse Chance, dass wir dazu Ja oder Nein sagen können. Aber dass wir einen AHV haben und solche Sachen, wo ja Menschen nach einem ganz bestimmten Gerechtigkeitsgefühl behandeln, wenn sie älter werden, das macht der Staat. Die Schwierigkeit ist die, dass wir in der Wirtschaft also so allgemein feststellen, dass sich in den letzten 20 Jahren eine Tendenz verschärft hat, die heisst, ich nehme mir, was ich kann. Je mehr, je schneller, desto besser. Also wenn man heute zum Beispiel Nachhaltigkeit in ökonomischen Kreisen diskutiert, dann merkt man, nachhaltig ist heute eine Perspektive von 2 bis 5 Jahren. Und das ist aus einer Wertvorstellungsperspektive natürlich hochproblematisch. Und dort merken wir, dass die Sinngebung der Wirtschaft nicht mehr vertippt. Die ist nicht mehr gemeinwohlverträglich. Und darum ist die Frage heute so relevant.
Nehmen wir das auf, Hans-Ulrich Bigler, oberster Gewerbler. Also nicht mehr gemeinwohlverträglich. Also hat vielleicht die wirtschaftliche Elite irgendwie den Bezug zur Basis verloren. Also hat da wie eine Entkoppelung stattgefunden.
Also ich glaube, die Analyse muss man schon differenziert machen. Wer ist denn, Herr Wallimann, der Staat? Das seid ihr und ich, wir alle. Wir sind der Staat. Wir bestimmen an der Urne. Und dann gibt es gewisse Leute, die Verwaltungsaufgaben wahrnehmen und von öffentlicher Hand angestellt sind. Aber es ist der Souverän, der über das entscheidet. Und ich wehre mich dagegen. Ich habe schon vorhin gedacht, er hat gesagt, die Wirtschaft hat ein moralisches Problem. Jetzt hat er es noch toppet und hat gesagt, das sei ein Riesengier.
Ich habe es nicht ganz genau einfach so gesagt. Es ist nicht ganz unwesentlich. Ich habe nicht von Gier geredet. Ich habe gesagt, die Sinnfrage
ich nehme, in vielen Wirtschaften.
Ja, ja. Das ist noch nicht. Also, das ist eine bestimmte Sinngebung, die man sich gibt.
Gut, lassen wir Herrn Bigler noch darauf reagieren.
Ich verweise nochmal auf die Solidarität, die wir haben. Wir haben beispielsweise das Problem, einfach, dass wir mal von Beispiel reden und wissen, um was es denn konkret geht. Wir haben das Problem gehabt, dass die Invalidenversicherung in Schieflage war. 17 Milliarden Franken haben wir Verschuldung gehabt. Wir haben uns unter den Sozialpartnern auf eine Sanierung geeinigt. Und es sind jetzt namentlich KMU, die helfen, dass Behinderte wieder reintegriert werden können in den Betrieben. Und wenn man Gerechtigkeitsdiskussion führen will, wenn man die moralische, die ethische Komponente anschaut, dann kann man es eben nicht nur auf Lohnspanne 1:12 reduzieren. Dann müssen wir über eine Gesamtsicht diskutieren. Und müssen bitte sehr zur Kenntnis nehmen, dass an ganz vielen Orten sehr viel geleistet wird und eben sehr wohl die Solidarität spielt und wahrgenommen wird.
David Roth?
Ich bin in dem Punkt mit Herrn Bigler komplett einig. Wir haben an ganzen Haufen Orten haben wir in diesem Land haben wir einen Solidaritätsgedanken, der tief verwurzelt auch ist. Und wir haben das auch bei Volksentscheid schon mal ehemals bestätigt. Und ich bin auch der Meinung, dass der Staat nicht irgendwer ein Konstrukt ist, sondern dass der Staat, der wird bildet aus den Gesetzen, die wir demokratisch auch beschliessen. Und darunter gibt es ganze Haufen Gesetze, die auch sagen, in welchem Rahmen, in dem man wirtschaften darf. Wir haben das angefangen 1877, also noch ein bisschen früher hat das Glarnerland angefangen, an der Landsgemeinde das regulieren. Aber wir haben 1877 angefangen mit dem Verbot von Kinderarbeit, von Kindern unter 12. Wir haben eine 42-Stunden-Woche eingeführt. Niemand kann jetzt sagen, ich werde jetzt irgendjemanden anstellen, der nur 2 Wochen Ferien geben, weil wir auch dort ein Mindestmass an Ferien haben. Also wir haben, Mutterschaftsversicherung ist, glaube ich, das jüngste Beispiel, wo man gesagt hat, wo man
regulieren
und dort ist letztendlich selbstverständlich die 1:12-Initiative nicht der Ersatz für all die Solidaritätskranken. Es ist einfach ein weiterer mehr, wo man demokratisch entscheiden kann.
Wir müssen den Leuten einfach noch sagen, dass man das aber alles hat müssen verdienen. Wir haben Produktivitätsgewinne gehabt in der Hochkonjunktur, 60-70
Jahre. Wir haben
die Produktivität weitergegeben mit mehr Lohn, mit besseren Arbeitsbedingungen. Wir haben es reinvestiert, wir haben Gewinnausschüttung gemacht. Ja. Das ist die Voraussetzung. Aber
jetzt nehmen die Einzelnen ganz oben einen Brady Dugan, der 21 Millionen abkassiert. Das
der Herr Dugan ist jetzt schon manchmal erwähnt worden.
Ja, Entschuldigung. Es ist, gut, es
ja,
ist
das
so.
Ist die Dimensionalität von dieser Form.
Ich würde jetzt gerne noch ganz schnell meinem Kollegen Felix Münger das Wort geben. Er hat nämlich die Mails, die von außen reinkommen, hat er sich angeschaut und zusammengefasst. Also die Mails von euch daheim, die uns zuhören, seit dem 8.
Und es sind knapp doppelt so viele Gegner-Mails reingekommen wie Befürworter. Beispielsweise der Beat Kaiser aus Bellach im Kanton Solothurn schreibt uns, es gibt keine ungerechten Löhne. Jeder Chef bezahlt seine Mitarbeiter nach dem, was sie wert sind. Dann ähnlich auch der Tenor beim, ja, das löst da gerade ein bisschen ein Raunen aus im Publikum da im Studio. Dann ähnlich der Tenor von Patrick Schmutz, seinem Mail, er schreibt, Manager haben ungleich mehr Verantwortung, längere Arbeitszeiten als normale Angestellte, die Arbeit dominieren ihr ganzes Leben und das müsse eben auch entschädigt werden. Dann gibt es wirtschaftliche Bedenken, zum Beispiel vom Ulrich Linsi aus Schüpfen im Kanton Bern. Wer bezahlt die Ausfälle bei Steuern und AHV, fragt er. Und dann auch gegen die Initiative ist der Guido Egloff aus Oberwil-Lieli. Er findet, der Schweizer Wirtschaftsstandort würde auf dem internationalen Markt geschwächt. Dann gibt es aber auch Befürworterstimmen, zum Beispiel der Joel Abevi aus Volkerzwil im Kanton Zürich. Es kann nicht sein, dass die einen nicht genug verdienen, um ihre Familien zu ernähren, während andere 3 Villen und 5 Porsches haben. Und auch für die Initiative ist Patricia Wegmüller aus Neukirch im Kanton Thurgau. Sie findet sogar, dass 1:12 viel zu wenig sei. Sie argumentiert so, dass der Mindestlohn ja 3.600 bis 4.000 Franken sein könnte. Dann würde ein Manager ja 43.200 im Monat verdienen. Und das ist immer noch viel zu viel. Damit kann man mehr als eine Familie finanzieren.
Kommen wir zur Schlussrunde. Merci vielmals für die Zusammenfassung. Zu der Schlussrunde fangen wir bei den Unternehmerinnen und beim Unternehmer an, wo, wie wir es am Anfang schon gehört haben, von KMUs, die eigentlich zurückgerat sind von unserer Wirtschaft. Thomas Gerber, eben in gut 3 Wochen stimmen wir darüber ab, am 24. November, die Vorlage 1:12. Was glaubt ihr, kommt sie durch?
Ich bin heute überzeugt, dass sie durchkommt.
Wie sieht es bei euch aus, Susanne Meyer, Geschäftsinhaberin von Kosmetikstudio, Firma?
Für mich ist ganz klar, dass sie nicht durchkommt.
Ganz klare Meinungen. Dann fragen wir den Hans-Ulrich Bigler, was würde er denn machen, wenn sie durchkommt?
Ich bin überzeugt, dass der Souverän die riesen Pferdefüsse von dieser Initiative gesagt
hat. Wenn sie durchkommt, was würde er denn machen? Ich frage den Herrn Roth gleich.
Und damit würde ich sagen, dass der Souverän sich eben auch ganz klar dagegen wird aussprechen, gegen mehr Lohnbürokratie, gegen Steuerausfälle und AHV-Ausfälle.
Und wenn sie durchkommt, dann würde er?
Dann würden wir auf Gesetzgebung achten und schauen, dass sie wirtschaftsverträglich ist.
David Roh, Präsident von der JUSO Schweiz, wenn sie nicht durchkommt, eure Vorlage, was macht ihr denn?
Ich glaube, man muss schon sehen, dass die Debatte mit dem nicht zu Ende wäre. Also, ich glaube, es ist nun mal so, dass wir die Ungerechtigkeit unserer Gesellschaft feststellen und die Debatte würde, glaube ich, weitergehen. Auch wenn die Millionenkampagne vom Herrn Bigler, die er da jetzt gerade über die Schweiz niederwalzt, sollte Erfolg haben.
Gut, würde es vielleicht geben, genau, auch das hat er jetzt noch platziert. Gut, lassen wir das jetzt mal so stehen. Am Schluss haben es wir alle in der Hand, also wir, die hier im Studio sind, ihr daheim, die uns zuhören. In gut drei Wochen, ich habe es gesagt, stimmen wir über die Vorlage ab, 1 zu 12. Ich danke meinen Gästen ganz herzlich, dass ihr hier seid und schönen Abend, merci vielmals.